Endlich wieder eine neue Folge Bundesliga und dieses Mal auch Gott sei Dank wieder mit mir.
Guter Gag, Respekt.
Habe ich gerade in letzter Zeit, ich hatte wirklich, es war so 50-50, ob ich sage Gott sei Dank endlich wieder und dann waren so wirklich so eine Abzweigung mit Tobias Escher und dann habe ich gedacht, nee, komm.
War besser so, muss ich selbst
gestehen. Aber schön, dass du wieder da bist. Immerhin einer, der uns nicht mehr hier im Stich lässt. Nils, er ist ja immer noch auf seiner tropischen Insel, da wo er seine Villa hat, die er hat bauen lassen, damals von den Nickelodeon-Millionen.
Und Nico ist wieder irgendwo.
Der war gestern, ich krieg's ja von Nico auch nur über seine Insta-Stories mit. Der war, glaube ich, in New York bei den Giants.
Ah, okay.
Beim Football.
Weil nächste Woche ist er bestimmt wieder ist nächste Woche in Frankfurt oder übernächste Woche das
NFL-Spiel?
Da ist er bestimmt hundertprozentig auch.
Ja, also es ist unfassbar, dieser Typ. Sammelt der Flugmeilen? Der müsste doch wahrscheinlich schon so viel Flugmeilen haben, dass er auch komplett ein Haus über die finanzieren könnte.
Stimmt, kann er uns ein paar schenken. Ja. Damit wir auch mal irgendwo hin können. Wobei, ich war gerade im Urlaub,
War's gut? Hast du dich erholt?
Jo, ich lag am Strand. Also,
du hast nicht viel
Spannendes zu erzählen.
Du hast wirklich keinen Fußball geguckt?
Ich habe tatsächlich keinen Fußball geguckt, ging auch gar nicht. Also, ich habe tatsächlich ein Hotel erwischt, das kein WLAN hatte.
Oh mein Gott.
Das gibt's noch heutzutage. Das
ist ein absoluter Albtraum.
Da ging gar nichts. Und dann sagst du da am Strand und dann habe ich nur bei Kickbase immer gesehen, oh, meine Spieler haben alle wieder nicht gespielt.
Ja, lass uns nicht über Kickbase reden, das ist wirklich ein sehr frustrierendes Thema. Kimmich mit der roten Karte. Hatte der schon mal überhaupt eine rote Karte?
Ich glaube, man hat im Gelb-Rot mal gesehen. Ich glaube, das war seine erste rote Karte. Das war, glaube ich, die zweitschnellste in der Geschichte der Bayern.
Ja.
Wer hat das schneller noch?
Van Bommel.
Thomas Helmer.
Ah, Van Bommel wäre ein guter Tipp generell.
Ist ein guter Tipp.
Ja, wir kommen gleich zu den Bayern. Es ist überhaupt generell ein spektakuläres Wochenende gewesen. Viele tolle Spiele, muss man dieses Mal sagen. Also, und wir können ja direkt mal anfangen. Du hast mir hier auf die Agenda geschrieben, du willst tatsächlich auch mit der Eintracht anfangen.
Ja, das ist ja auch, finde ich, das spektakulärste Spiel gewesen. Und da kann man ja sehr viel drüber erzählen, über dieses Spiel.
Es war wirklich also ein sehr schönes Sonntagsspiel. Ich glaube, zumindest aus objektiver Sicht hat man da was für sein Geld bekommen, denn es war, also zum einen ging es 3-3, also 6 Tore alleine sind ja schon mal ganz gut, aber es war eigentlich alles dabei. Es waren strittige Schiedsrichterentscheidungen dabei, es waren VAR-Überwachungen dabei, es waren viele schöne Tore dabei, es war spannend. Wie hast du denn das Spiel gesehen? Ich habe gesehen, du hast für die 11 Freunde auch einen Artikel über Dino Topmöller geschrieben.
Das habe ich getan, aber ich habe das Spiel amüsiert zu Hause angeschaut. Das war doch ein sehr unterhaltsames Spiel, wo man eigentlich dachte, zumindest dachte ich nach der ersten Halbzeit, ja, das geht jetzt ziemlich deutlich aus für die Eintracht. Also das war schon eine sehr dominante erste Halbzeit, wo man dann dieser kleine Makel, ich glaube, es war dann in der Nachspielzeit, als dann Marcel Sabitzer das 2-1 erzielt und dann dieser kleine Makel. Und die Eintracht hat sich ja dann schon in diesem Zeitpunkt geärgert. VAR-Einsatz, zweifacher, wo man einmal sehr sagen kann, sehr strittig, da kommen wir gleich noch zu. Aber diese erste Halbzeit ging so klar an die Eintracht, dass ich dachte, das haben sie jetzt eigentlich im Kasten. Aber dann nach der Halbzeitpause hat dann Dortmund doch noch so ein bisschen zurückschlagen können. Hat dann ein paar Mal gewechselt, hat dann auch mit Dreierkette gespielt. Und dann war es ein Spiel, das beide Seiten hin und her wogte. Also da finde ich, hatte auch Dortmunds Chancen, hatte aber auch Frankfurt Chancen. Dann in der zweiten Halbzeit konnte sich dann am Ende eher Dortmund darüber beklagen, wie der VAR nicht entschieden hat oder auch, wie es das Schiedsrichterteam gemacht hat. Sodass dann am Ende quasi auf beiden Seiten Ärger über den Schiedsrichter herrschte. Aber im Nachhinein betrachtet ein Spiel, bei dem ich sagen würde, Mensch, das hätte die Eintracht durchaus gewinnen können, wenn man das über 90 Minuten hinweg sieht.
Ja, das ist halt so ein bisschen das Komische, dass man am Ende mit einem 3-3, wenn einem das vor der Partie einer gesagt hätte, man natürlich gesagt, ja klar, gut, aufsteigende Tendenz so. Nach der Partie hat es sich fast, ich will nicht sagen, wie eine Niederlage angefühlt, aber man hat schon so ein bisschen ja den vergebenen Chancen hinterhergetrauert. Ich will auch nicht zu lange über diese Schiedsrichterleistung reden, denn beide Clubs haben, glaube ich, Gründe, sich über den Schiri aufzuregen. Hat im Kicker auch die Note 5,5 gekriegt.
Das finde ich so lustig. Wo ist denn die Abmessung zwischen 6 und 5,5? Ja. Was hat zur 6 gefehlt?
Ich glaube, dass er das Handspiel am Anfang der Regelauslegung nach richtig entschieden hat. Auch wenn ich da sagen muss, also wenn ich kenne jetzt die genaue Handregelung auch nicht mehr. Ich blick da nicht mehr durch. Aber wenn die Eintracht einen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen hätte, aufgrund dieser Entscheidung, hätte ich mich aufgeregt. Das sage ich ganz ehrlich, weil das war wahrscheinlich regelkonform, weil der Arm ausgestreckt ist und dann der Ball da landet, aber irgendwo muss meiner Meinung nach Platz in dieser Regel sein für den Kontext und für die Absicht, die dahinter steckt, weil das, wir reden ja immer noch von Sport, wo Leute springen, bewegen, geschubst werden, wo es auch körperlich zur Sache geht. Und ich finde es jetzt schon weird, wenn Leute schon mittlerweile außerhalb des Strafraums irgendwie so verteidigen, dass du wirklich auch in Trainingsübungen lernst, zu verteidigen mit den Händen auf dem Rücken. Ja, also das ist einfach, das ist ja eine komplett unnatürliche sportliche Haltung.
Er hat ja auch, glaube ich, dann den Ball wegschlagen wollen, dann war da noch ein Frankfurter, ist dann noch zwischengespritzt und ja, dann ist der Ball ja irgendwie so auf den ausgespreizten Arm, also
es war eine,
ja, Körperfläche vergrößert, blablub, aber war auch kurze Distanz und dann ist auch wieder die Frage, muss da der VAR eingreifen unbedingt bei sowas? Aber
das ist halt das Ding, also laut Kicker und weiß ich nicht, Schiedsrichterverband und so, war das eine korrekte Entscheidung. Ich sag das nur, bevor ich hier von BVB-Fans wieder attackiert werde. Es war wohl eine richtige Entscheidung, aber es ist trotzdem eine sehr harte Entscheidung gewesen und auch irgendwo verständlich, dass man sich darüber aufregt. Dann gab es das 1-0 durch eben den Foul-Elfmeter, dann das 2-0. Und das ist halt so ein bisschen das, wo ich dann so ein bisschen drüber traurig bin, ist, dass dieser zweite Pfiff, beziehungsweise nicht der zweite Pfiff, aber du hättest halt ohne Probleme ein 3-0 machen können und ich glaube, dann wäre der Deckel drauf gewesen. Ich glaube nicht, dass Dortmund von einem 3-0 gegen diese starke Frankfurter Abwehr in der zweiten Halbzeit noch was hätte ausrichten können. Stattdessen machen sie halt das 2-1 kurz vor der Pause, was auch eine lange Nachspielzeit war, die aber berechtigt war, weil Kobel lange behandelt wurde, der einen Ellbogen abgekriegt hat von Schlotterbeck, glaube ich. Und dann gehst du halt mit 2-1 in die Halbzeit und Dortmund hat dann Adeyemi und Moukoko gebracht, die auch frischen Wind gebracht haben, die auch Speed gebracht haben, der irgendwie bitter nötig war. Und meiner Meinung nach hat sich dann auch Topmöller, naja, man kann ihm da schlechten Vorwurf machen, aber hat dann mit Ebimbe gegen Buta auch so ein bisschen die Niederlage eingewechselt, möchte ich fast sagen, weil Ebimbe irgendwie, aber das kann man ihm eigentlich vorwerfen, weil er halt am Donnerstag super gespielt hat. Und jetzt in dieser Partie reinkam und komplett von der Rolle war, nur Ballverluste, sich hat überlaufen lassen und die rechte Seite war plötzlich bei der Eintracht offen, über die ist dann auch das Tor gefallen.
Dieses Duell gegen Adeyemi da verloren, wo Adeyemi halt, wo du 5 Minuten vorher wusstest, was Adeyemi vorhat, er lässt ihn trotzdem vorbeiziehen und dann diese sehr schöne Flanke und der sehr schöne Lauf von Brandt. Da hat der eine dann den Sieg eingewechselt, Adeyemi, Brandt kamen ja beide von der Bank. Und der andere hat dann quasi Ebimbe eingewechselt.
Es war aber auch komisch, weil ich hatte das Gefühl, Tuta hätte in diesen Pass reingrätschen können.
Ja, das, wenn du natürlich in einem Zentrum dann so lahm bist, dass dann der 5-Meter-Raum nicht besetzt ist und Brandt da ja völlig frei steht, ist, kannst du auch fragen, wo ist dann eigentlich die Abwehr gewesen?
Ja.
Weil die Außen haben ja sehen können, was Adeyemi vorhat. Das war ja nicht.
Es kam nicht überraschen,
dass Adeyemi diesen Move machen würde und dass da gleich, wenn was schief läuft, eine Flanke kommen wird.
Ja, und am Ende fühlt sich dann halt so an, also du hast ja dann sogar noch nach diesem Tor war das ja, glaube ich, wann war das? Das war sogar noch in der ersten Halbzeit nach dem Tor von Sabitzer, gab es direkt noch mal einen Konter, den Marmusch an Pfosten setzt. Also du hättest da direkt noch mal den alten Abstand noch mal herstellen können, aber das hat dann irgendwie auch nicht geklappt. Ja, und in der zweiten Halbzeit war Dortmund dann jetzt nicht unbedingt stärker, aber zumindest auf Augenhöhe. Es war dann ein offener Schlagabtausch, wie du auch schon gesagt hast. Und beide Mannschaften hatten viele Chancen. Und am Ende war es dann okay, man muss sagen, am Ende hat die Eintracht sogar auch noch Schiri Glück gehabt. Wenn man sich anguckt, Larsson hat dann, ich weiß gar nicht, wen gehalten. Irgendjemanden im Strafraum kurz am Trikot gehalten.
Das war Schlotterbeck.
Schlotterbeck, ja. Da würde ich auch nicht unbedingt sagen, muss man pfeifen. Aber wenn man sich anguckt, dass Marmoush 2 Wochen vorher genau wegen einer ähnlichen Situation 11 Meter gegen sich gepfiffen bekommen hat. Und man weiß, wie willkürlich solche kurzen Zupfer mittlerweile ausgelegt werden. Also manche pfeifen sofort, manche nicht.
Wobei ich fand das noch mehr als bei Marmoush. Bei Marmoush war es ein kurzer Zupfer und er hält ihn da wirklich 2 Sekunden fest. Und Schlotterbeck wäre auch dann Richtung Ball gekommen. Also da fand ich schon, das war schon.
Also das hätte dann am Ende sogar noch bitter werden können. Und dann gab es halt noch dieses Tor mit dem, wo Füllkrug im passiven Abseits steht. Fand ich von der Analyse her, also ich habe gelesen, es war wohl richtig, weil er trotzdem wohl, weil Füllkrug so irgendwie stand, dass Trapp das sehen konnte. Also auch sowas wurde schon abgepfiffen, finde ich, weil, also wenn da der Stürmer direkt vor deiner Nase steht und ich glaube schon, man sieht auch, dass Trapp einfach ein, zwei Sekunden verzögert reagiert. Also wenn da passives Abseits gepfiffen worden wäre, glaube ich, hätten die Dortmunder sich nicht allzu krass beschwert. So.
Ja, vor allem, weil ja auch der Ball kam ja von der Seite, wo Füllkrug im Weg stand. Beim Schuss selbst stand er dann nicht mehr im Schussweg, aber das davor konnte Trapp ja gar nicht erahnen, wo der Ball hingeht, weil Füllkrug da im Weg stand. Das ist dann wieder so eine Sache, wo ich dann auch raus bin. Ist das dann Abseits oder nicht? Gab, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel, bei irgendeinem anderen Spiel gab es halt eine Szene, die war sehr, sehr ähnlich und da wurde es dann halt mit Abseits gepfiffen. Da hieß es dann halt, der Stürmer war im Weg. Vor allen Dingen, Trapp muss ja auch damit rechnen, dass vielleicht noch Füllkrug da zum Schuss reingeht. Also finde ich auch schwierig, schwierig. Aber wie gesagt, gab ja dann noch die andere Szene, fand ich dann auch, wo dann wieder Dortmund-Fans sich beschweren können, wo Moukoko
im Abseits
gepfiffen wurde. Er war frei durch, Ball kommt perfekt. Und man sieht dann in der Zeitlupe, na, das war aber wenn, dann war es sehr, sehr knapp und wahrscheinlich war es eher kein Abseits. So, wo du dir auch denkst, ja, eigentlich haben wir doch den VAR, damit du das durchlaufen lässt. Und dann, wenn Moukoko ein Tor schießt, kannst du immer noch nachher sagen, Abseits oder nicht Abseits. Das war auch sehr unglücklich gepfiffen, sagen wir es mal so.
Ja, generell muss man sagen, klar kann man sagen, am Ende gleicht sich das irgendwo aus, aber es ist natürlich ein Irrglaube zu sagen, dass wenn der Schiri am Anfang einen zu kleinlichen Elfer gegeben hat, dass er dann einen offensichtlichen nicht gibt, gleicht sich aus, so funktioniert's ja nicht, sondern das sind einfach dann zwei Fehler. Und da muss man einfach sagen, dass der Schiri schon sehr viel Einfluss auf dieses Spiel genommen hat und das nicht unbedingt zum Guten. Am Ende des Tages macht's aber auch jetzt keinen Sinn. Ich glaube, die Eintracht ist gut beraten, jetzt da nicht zu sehr sich über Schiri-Leistung aufzuregen. Weil man hat es letztendlich selber in der Hand und das gegen den BVB. Ich finde, das ist erstmal das, was ich zumindest als Positives daraus ziehe. Denn wir haben ja auch hier in der Sendung oft drüber gesprochen, ja, die Eintracht hat ein leichtes Auftaktprogramm, aber wie schlägt sie sich gegen die vermeintlich Großen? Jetzt haben sie Hoffenheim besiegt, gegen den BVB haben sie mit einer der besten Leistungen in dieser Saison, zumindest in der ersten Halbzeit, gebracht und zumindest gezeigt, dass sie mithalten können. Und das ist erstmal das, was ich da rausnehme. Das sollte der Eintracht Selbstvertrauen gehen. Und was ich halt finde, was man sieht, und da kannst du jetzt auch gleich noch ein bisschen was zu sagen, ist, man sieht, und das haben wir beide, wir haben ja gestern noch so ein bisschen flapsig in unserer WhatsApp-Gruppe drüber gesprochen, weil du schon gesagt hast, du hast auch schon negativ dich geäußert zur Eintracht. Ich natürlich eigentlich regelmäßig.
Das war leicht ironisch. Du hast mir ziemlich deutlich vorgeworfen, dass ich zu negativ war zur Eintracht. Ja, aber meine alten Aussagen aus dem Chat
rausgekramt. Aber ich bin Fan.
Ja.
Ich komme über die Emotionen.
Ja, jetzt siehst du mal, Tobi, wo du stehst.
Ja, aber das ist doch das Schöne.
Du warst ja in derselben Sendung noch und hast halt gesagt, das ist das Schlimmste hier, Eintracht.
Ja, das ist wirklich
so. Das hast du halt wirklich noch Nils angegangen, der HSV. Fan ist.
Ralf ist mir auch noch in den Rücken gefallen gestern, ja. Indem er alte Zitate aus der WhatsApp-Gruppe von mir gebracht hat, wo ich kein gutes Haar an irgendwas lasse.
Da muss man aber Ralf sagen. Ralf ist auch so ein Fuchs. Mhm. Der arbeitet ja bei der Eintracht und ist aber noch in unserer WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und der meldet sich halt wirklich immer nur
einmal im Jahr.
Ja, der meldet sich immer, wenn es Streit gibt. Und dann gießt der mal Öl ins Feuer rein und dann meldet er sich wieder ein halbes Jahr nicht.
Genau.
Weil er gemerkt hat, okay, da zündelt das jetzt zwischen Robi und Etienne, da hat er noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen und danach hat er auch nicht mehr geantwortet.
Genau, darauf. Das ist typisch Ralle Gunesch. Vor allem, man vergisst auch, dass der in der WhatsApp-Gruppe ist, weil der sich so selten beteiligt. Und dann kommt so irgendwann aus dem Nichts so ein Screenshot, wo ich irgendwas gesagt habe vor einem Jahr. Und dann so noch ein kleiner flapsiger Kommentar und dann hört man wieder nichts mehr. Einfach nur so ein bisschen Gift sprühen. Aber er hat natürlich auch nicht recht, weil, also ich komme natürlich über die Emotionen. Ich bin Eintracht-Fan. Es ist ja auch klar, dass wenn die Eintracht scheiße spielt, dann schimpfe ich über alles, was dieser Verein macht. Wenn die Eintracht gut spielt, dann finde ich alles genial, was sie machen. Das ist für mich auch so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit. So ist es natürlich immer, aber ich finde auch, die Kritik sowohl von dir als auch von mir an der Eintracht, die war ja auch gerechtfertigt.
Ja.
Die Eintracht hat ja auch wirklich zu Beginn der Saison keinen tollen Fußball gespielt, gerade nach vorne. Und man hatte natürlich deutliche Zweifel, ob der Kader den selbst sozusagen gesteckten Zielen gerecht werden kann. Jetzt muss man sagen, hat die Eintracht deutlich mehr Selbstvertrauen. Ich glaube auch so dieser Sieg gegen Hoffenheim war auch nochmal ein wichtiger Knackpunkt. Auch international hat man natürlich mit dem 6-0 gegen Helsinki auch Selbstbewusstsein tanken können, auch wenn Helsinki sicherlich von der Kragenweite her nicht der Maßstab ist, aber trotzdem musste auch erstmal gegen so eine Mannschaft so spielen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist doch eine deutliche Entwicklung zu sehen, was auch daran liegt, dass manche Spieler auch jetzt in besserer Form sind. Ja. Wie siehst du das, was da also passiert bei der?
Ich glaube, man kann das ja mit einer Zahl unterstreichen. Wenn man jetzt mal das Pokalspiel gegen Viktoria Berlin ausklammert, das man 7-0 gewonnen hat, in den 11 Spielen darauf hat die Eintracht 12 Tore geschossen. Und jetzt seit der Länderspielpause in den 3 Spielen gegen Hoffenheim, Helsinki und Dortmund haben sie auch 12 Tore geschossen. Also sie haben jetzt in diesen 3 Spielen so viele Tore geschossen wie die gesamte Saison davor. Da ist ja schon was explodiert in der Offensive. Und ich habe auch das Gefühl, dass die zweite Zahl, auf die ich gestolpert bin, in den ersten Spielen hatten sie häufig 60% Ballbesitz, auch gegen gerade gegen so Teams wie Darmstadt. Jetzt in den letzten 4-5 Spielen hatten sie immer weniger Ballbesitz als der Gegner. Also auch gegen Hoffenheim hatten sie auch nur 40% und selbst gegen Heidenheim hatten sie auch nur 46-47%. Also deutlich weniger Ballbesitz, weil sie hinten deutlich kürzer spielen. Also wir schieben den Ball hinten flach hin und her, das gibt's fast gar nicht mehr, sondern es wird jetzt immer direkt der Pass ins Mittelfeld gesucht. Aber sie sind weiterhin dabei, immer flach aufzubauen. Also lange Bälle gibt es sehr wenige. Es ist immer noch so, man versucht flach hinten rauszuspielen, dann Dreieckskombination und dann irgendwie in den Zwischenlinienräume zu kommen, dass Larsson oder Skiri mit Auge nach vorne dann den Ball spielen können. Und das hat jetzt gegen Dortmund wieder super geklappt. Da haben sie viel über rechts dann gemacht, sind häufig in die Räume ins Mittelfeld gekommen und haben dann direkt den Pass auf rechts rausgespielt, wo dann Chaibi, Buta sehr viel angetrieben haben. Und das war halt auch die Seite, wo es bei Dortmund gar nicht funktioniert hat. Also Benze Baini und vor allen Dingen Reyna haben da sehr, sehr schwach nach hinten mitgearbeitet. Und ich finde schon, dass sie sich jetzt deutlich direkter spielen, die Eintracht, als zu Beginn der Saison. Da haben wir häufig drüber geredet, Mensch, ist das langweilig und dann nochmal hinten fünfmal rum und dann vorne steht dann irgendwie ein Stürmer. Aber jetzt ist das halt, Skiri darf mit nach vorne gehen, Buta ist sehr, sehr aktiv vorne drin, Chaibi hat sich eingefunden und ich glaube, da kannst du noch mehr zu sagen, Mamouche ist ja einfach jetzt so der Stürmer, den du brauchst vorne drin, der so ein bisschen explodiert ist, der zwar nicht diese Strafraumpräsenz von Muani hat, aber er bringt diese Läufe ein, die er halt immer mit Muani hat, ist diese Läufe hinter die Abwehr, die sehr, sehr wichtig sind für die Eintracht.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also Mamouche natürlich auch einfach gut drauf zurzeit. Hat jetzt in dieser Saison schon 8 Tore geschossen, wettbewerbsübergreifend. Er ist natürlich jetzt nicht so dieser klassische Strafraumstürmer, wie du sagst, aber er ist auch sehr fleißig, sehr trickreich. Und er startet halt auch immer wieder Tiefenläufe. Du hast mit Skiri und Larsson hast du jetzt auch gefühlt so ein Zentrum gefunden, das sehr gut funktioniert. Ich kann es immer nur wiederholen. Also dieser Larsson, es könnte schon sein, dass der, wenn er weiter so macht, dass der schon im Sommer wieder geht, weil, also ich muss wirklich sagen, einen 19-Jährigen, der solche Pässe und so eine Ruhe und so eine Übersicht am Ball hat, das habe ich lange nicht gesehen im Zentrum. Der Typ wird, glaube ich, wirklich ein Superstar. Also da will ich mich jetzt, also ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, weil, also ich habe schon viele Leute im Eintracht-Zentrum rumdümpeln sehen, aber was der da abliefert, muss ich wirklich sagen, der ist 19, also das ist wirklich krass. Auch Skiri, wie du es gesagt hast, kommt immer besser in die Saison. Du merkst halt auch, dass die auch zusammenwachsen. Also die Abläufe werden besser. Auch ein Chaibi, der ja auch erst spät zur Mannschaft gestoßen ist, wird von Spiel zu Spiel besser und selbstbewusster. Ein Knauf ist wieder in aufsteigender Form. Die Abwehrreihe, haben wir schon gesagt, die steht ja eigentlich schon die gesamte Saison sehr, sehr, sehr gut. Und ja, Mamouche ist so ein stetiger Unruheherd, der auch schwer zu greifen ist für die Abwehr, weil er überall langrennt und überall rumwuselt so ein bisschen. Das funktioniert alles schon ganz gut. Ich glaube, es ist halt oft so, das hängt halt viel davon ab, wie du es gerade gesagt hast, durch dieses Kombinationsspiel, dieses Rauskombinieren, hängt halt viel davon ab, kommen die Pässe gut oder kommen die Pässe nicht. So, das sieht man halt bei vielen Mannschaften, gerade so in der unteren Tabellenhälfte, die haben nicht diese Spieler, mit denen sie so präzise passen können, damit sie sich immer rauskombinieren können. Man kann das auch oft zum Beispiel beim HSV sehen, der das ähnlich probiert. Und dann ist aber irgendwo in dieser Passkette jemand, der einen ungenauen Pass spielt, ein bisschen in den Rücken, ein bisschen ungenau. Und dann kollabiert das gesamte System. Wenn diese Pässe aber präzise kommen, dann ist es natürlich sehr gefährlich. Und zumindest in den letzten Spielen ist es bei der Eintracht wirklich so gewesen, dass diese Kurzpässe und diese Dreiecke, die du sagst, dass die einfach sehr gut funktioniert haben, weil sie halt einfach dann auch gute Spieler mit Skiri, mit Larsson, mit Chaibi hast du einfach gute Passspieler.
Ja. Gleichzeitig muss man dann auch den Scheinwerfer einmal drehen und natürlich den Gegner beobachten, weil ich fand, die Eintracht hat das jetzt in diesem Spiel relativ leicht gehabt, ins Mittelfeld zu kommen. Dortmund hat dann so ein bisschen halb gar gepresst, sind dann mit 3-4 Leute vorne raufgegangen. Dann war immer eine große Lücke im Mittelfeld, wo dann immer Knauf oder Chaibi zurückgefallen ist. Und dann diese Dortmunder linke Seite, die stand so komplett blank. Da haben wir wirklich keinen Stich gesehen. Ben Zobeini hat da wirklich große Probleme gehabt, weil er aber auch komplett alleine gelassen wurde. Also er war häufig dann gegen Buta oder musste dann in die Mitte rücken, um Marmoush aufzunehmen. Das war ganz, ganz gruselig. Also da hat Dortmund richtige Probleme offenbart. Was natürlich so ein bisschen Sorge bereitet. Jetzt, okay, kannst du sagen, Eintracht Frankfurt, schweres Pflaster. Die haben auch seit einem Jahr nicht mehr zu Hause verloren. Okay, dann nochmal ein 2-0 aufgeholt, kannst du auch was rausnehmen. Aber jetzt kommt Bayern München am Wochenende. Und dann mit dieser linken Seite hinten defensiv gegen Sané, der da wahrscheinlich spielen wird. Das ist ja dann auch nochmal ein anderer
Schritt. Oder wird nicht mehr Rehner links spielen?
Nee, der wird nicht mehr Rehner links spielen. Aber ich fand auch in der zweiten Halbzeit war es noch nicht wieder gut. Da haben sie zwar auf Dreierkette umgestellt dann. Mhm. Und dann war da ein bisschen die Zuteilung klarer, um Aufbau besser. Aber auch da hatte die Eintracht immer noch Kontermöglichkeiten. Deswegen ärgere ich mich aus Sicht eines Neutralen, kann ich mich verstehen, dass die Eintracht Spieler und auch Fans sich ärgern, weil auch da war ja noch Möglichkeiten da, das Spiel für sich zu entscheiden. Also ja, der Eintracht hätte das Ding nicht verlieren müssen, was aber bei Dortmund, wo du denkst, ey, die haben schon 3 Gegentore kassiert, aber hätten noch 1, 2 mehr kassieren können. Das ist ja keine besonders gute Nachricht vor einem Spiel bei gegen Bayern München. Ich spiele jetzt zu Hause gegen Bayern München, ja.
Ja, ich bin mal gespannt, wie sie auftreten gegen die Bayern, der BVB. Aber was du schon gesagt hast, ist auf jeden Fall auch schon deutlich, und ich hatte das ja auch schon vermutet, dass die Eintracht eben gegen so tiefstehende Gegner sich halt schwer tut, wenn sie diese 60% Ballbesitz haben und dann dieses Handballspiel mehr oder weniger entsteht, immer um den Strafraum, während Dortmund, ich glaube, das hat auch Terzic auf der Pressekonferenz gesagt, dass die auch richtig Schiss hatten, so am Ende vor diesen Kontern. Mhm. Also da hat die Eintracht natürlich dann auch mit Marmoush, mit Knauf, mit Buta oder dann Dina Ebimbe oder so, Nkunku, das sind alles schnelle Spieler, die du schicken kannst. Und wenn du dann hinten gut stehst, irgendwie schaffst, einen Ball zu gewinnen und dann einen der schnellen Spieler schicken kannst, dann wird's halt gefährlich. Und das ist, glaube ich, zumindest gegen die Top-Teams eine gute Variante. Okay, willst du noch was sagen oder wollen wir das Thema?
Nö, ich würde gerne zu einem anderen Thema was sagen. Ich habe die Folge letzte Woche gesehen. Ja. Eine sehr schöne Folge.
Dankeschön.
Nur ein Thema habt ihr leider so ein bisschen mir zu wenig behandelt, als großer Fan des FC Augsburg und als großer Freund des FC Augsburg. Erster Trainerwechsel der Saison.
Stimmt.
Hatte ich nicht auf FC Augsburg getippt. Hätte ich gedacht, dass Enrico Maaßen länger überlebt, aber haben sie ja dann jetzt doch relativ schnell gewechselt. Und es war auch anscheinend ein guter Wechsel, weil sie haben direkt die ersten beiden Spiele trotz jeweiligem Rückstand noch gedreht und gewinnen können.
Ja, 5-2 Auswärtssieg in Heidenheim. Mhm. Und jetzt, dann können wir ja direkt mal da weitermachen. Komm, wenn wir jetzt schon dabei sind. 3-2 gegen Wolfsburg. Was auch, wo man sagen muss, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Wolfsburg so einbricht. Mhm. Die hatten ja wirklich einen super Saisonstart und wir haben die auch schon in den Himmel gelobt. Aber es ist irgendwie sowas, ich will nicht sagen, es liegt an Kovac, aber ich habe so das Gefühl, dass so Kovac-Teams irgendwie oft am Anfang so sehr über diese Motivation und über dieses über den Kampf und so weiter reinkommen, aber dass diese irgendwas nutzt sich dann auf Dauer ab. Aber ich kann es auch nicht so ganz pinnen, was es ist. Auf jeden Fall Wolfsburg jetzt mittlerweile mit der dritten Niederlage hintereinander.
Ja, ist auch so spannend, weil eigentlich diese Stärken, die du ja eigentlich auch von Kovac kennst und die auch in der letzten Saison da waren, also wenn du führst, dann haben sie das Spiel meistens gewonnen. Also dann ist das eigentlich immer extrem schwer zu spielen gewesen. Das Zweite war, dass sie halt konditionell immer auf dem Damm waren. Und jetzt haben sie jetzt zum wiederholten Male nach Führung in der Schlussviertelstunde ein Spiel weggeschenkt. Also wo du dann auch am Ende nicht mehr das Gefühl hattest, die Wolfsburger haben da noch die Energie, um das Spiel zu drehen. Ja, kannst auch so ein bisschen jetzt Kovac in dem Sinne kritisieren. Er hat kurz vor dem Ausgleichstreffer hat er umgestellt auf eine Dreierkette. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Bornau, der gekommen ist, mit Eigentor hinten drin und sah auch beim zweiten Tor nicht besonders gut aus. Also das war ja dann auch noch ein bisschen Pech und Unvermögen. Aber trotzdem, halt diese späten Gegentreffer, die sind eigentlich nicht so Wolfsburg-like.
Mhm.
Nicht Kovac-like auch.
Ja, aber es ist halt schon so ein bisschen auffällig, dass Wolfsburg immer noch so ein bisschen auf der Suche ist nach so einer funktionierenden, also einem System, das in beide Richtungen irgendwie funktioniert. Ich kann es mir auch nicht so ganz erklären, warum das so nicht funktioniert, ob das am Trainer liegt, wenn ich mir jetzt so die Startelf angucke oder so, dann denke ich mir, das ist echt ein gutes Team eigentlich.
Ja. Ja, eigentlich schon. Die haben es auch jetzt nicht schlecht gemacht, sind halt nach vorne nicht besonders kreativ, aber das waren Kovac-Teams ja noch nie, dass du jetzt sagen könntest, die spielen jetzt da wunderschönen Fußball, sondern kamen ja immer über den Kampf und sowas. Und diese Kernkompetenz, die kriegen es aber nicht über 90 Minuten auf den Rasen. Also die letzte halbe Stunde war relativ passiv gegen Augsburg.
Da war natürlich auch ein bisschen Pech dabei mit diesem Eigentor.
Pech mit dem Eigentor und der nicht gegebenen roten Karte gegen Pedersen war es, glaube ich. Das heißt ja immer, wenn ein Spieler grob eine Verletzung in Kauf nimmt, ist das rot. Und er hat ja auch Wimmer verletzt. Also Wimmer musste kurz nach der Pause raus, wahrscheinlich wegen eben diesem wirklich brutalen Foul, wo du dann sagen musst, ey, seltsam, dass Schlager das nicht entschieden hat. Mhm. Schlager hatte ja, glaube ich, auch schon bei dem Grifo-Foul, war der da nicht auch irgendwie Schiedsrichter bei dieser Geschichte? Also das ist jetzt das zweite Mal auf jeden Fall in der Kopfzeit, dass du denkst, das ist doch eine klare rote Karte. Da brauchst du auch kein VAR für. Mhm. Der geht ja da wirklich nur in Richtung Knöchel rein und nimmt das zumindest in Kauf, dass er den Knöchel trifft, wenn er am Ball vorbeirutscht. Aber keine rote Karte, nur gelb.
Ja, keine Ahnung. Hätte dann nicht der VAR auch was sagen
können? Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es wieder irgendeine Begründung, warum er es nicht getan hat, aber ich fand, das war schon eine klare Fehlentscheidung. Gut. Ja. Natürlich musste dann trotzdem als VfL Wolfsburg mit einer 2-1-Führung in der zweiten Halbzeit das Ding eigentlich nach Hause bringen, aber das kann man ja trotzdem nochmal anmerken. So. Ja. Fällt ja in diesen ganzen Komplex VAR und Schiedsrichterwesen.
Aber dann lass uns doch nochmal über Jess Torup sprechen, den neuen Trainer vom FC Augsburg. Was weißt du über ihn und was macht er jetzt anders als Enrico Maaßen? Oder macht er noch gar nicht so viel anders, sondern es war auch einfach so ein bisschen Ergebnisglück. Wie siehst du das?
Nee, also ich weiß tatsächlich nicht so viel über ihn. Ich bin jetzt kein Kenner des dänischen Fußballs. Er hat ja da mit diversen Vereinen Titel gewonnen, hat auch in Belgien gearbeitet. Du bist jetzt ja niemand, der im großen Scheinwerferlicht sich gesonnt hat bisher. Aber scheint eine interessante Personalie zu sein. Also es ist jetzt auch kein besonderer Fußball, den man in den ersten beiden Spielen gesehen hat, war jetzt ein 4-2-3-1, ein relativ normales, mit vielen Stürmern auf dem Feld, weil das ja auch der Kader hergibt von Augsburg, Tietz, Michel, Demirovic. Da haben sie einige Kandidaten, die du da reinbringen kannst. Viele lange Bälle, auch das passt ja zu dem Spielstil. Aber ich glaube, dass sie jetzt wieder mehr Mut haben. Also das unter Maaßen war es zuletzt doch sehr mutlos. Sehr häufig auf gutes, sicheres Stehen im Mittelfeld. Jetzt haben sie doch wieder mehr Mut, auch beim Vorrücken, auch beim Pressing haben sie teilweise richtig sich giftig gezeigt. Und man muss halt sagen, ja, wie du es gesagt hast, Matchglück ein bisschen auch, klar, dass sie jetzt zwei Spiele so in dieser Form drehen konnten. Gerade jetzt dieses Spiel, weil natürlich irgendwann haben sie halt nur noch geflankt und dann hatten sie das Glück, dass Bonnau diese eine Flanke direkt in den Winkel setzt.
Ja, ein schönes Tor von Bonnau,
aber leider ins falsche Tor. Aber also sie haben eine Kampfkraft auf jeden Fall jetzt, die mir bei den letzten Wochen, das ist ja auch das, was Augsburg immer so unangenehm gemacht hat, dass sie wirklich in dieser unangenehmen Gegner sind. Das waren sie zuletzt nicht mehr untermaßen. Und das hatte ich jetzt in dem Spiel gegen Wolfsburg auch beim Stande von, wo sie 1-0 geführt haben oder auch beim Stande dann lange Zeit beim 2-1. Da waren sie ein wirklich unangenehmer Gegner und haben ja auch Wolfsburg niedergekämpft, wenn man das so möchte. Mhm.
Ja, ich glaube, es war halt, wie du sagst, es war natürlich auch ein bisschen glücklich, dass da also keine rote Karte gegeben wurde, weil dann, das war auch noch kurz vor der Halbzeit, meine ich, dann wäre das eine andere Partie geworden.
Dann wäre das ja mit 2-1, mit diesem 1-0, dann 2-1 draus gemacht. War ja auch ein bisschen aus dem Nichts, die beiden Wolfsburger Tore, war auch nicht so, dass Wolfsburg da die Sterne vom Himmel gespielt hat. Aber das wäre dann wirklich kaum zu schaffen gewesen, wenn sie da diese rote Karte gesehen hätten.
Allerdings war der Elfmeter wohl auch nicht so ganz berechtigt.
Habe ich jetzt gerade gar keine genaue Erinnerung, aber ja, ich fand den schon, ich fand den jetzt nicht unberechtigt, aber er hat ihn schon gewollt. Er ist ja, glaube ich, da so reingerutscht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das ist immer so dieses Argument. Ich weiß nicht, inwiefern das zählt, wenn man sagt, der wollte den Elfmeter. Das war jetzt auch bei der Eintracht so, bei diesem Foul, wo es dann so hieß, Marmoush ist halt ein bisschen zu sehr abgesprungen oder was weiß ich, wo ich mir halt denke, so darf das in der Bewertung wirklich eine Rolle spielen? Weil natürlich will ein Spieler einen Elfmeter, aber das heißt ja nicht, dass er nicht gefoult wurde. Mhm. Also wenn Marmoush da mit 34 Kilometern irgendwie auf den Torwart zurennt und den Ball spitzelt und der trifft nur den Fuß. Vielleicht ist es auch reiner Selbstschutz, dass du ein bisschen abspringst oder so, aber das ändert ja nichts daran, dass es ein Foul ist, wenn der Gegner nicht mal den Ball dann zuerst.
Wir haben es ja auch schon häufig genug erlebt, dass wenn ein Spieler dann nicht sich hinfallen lässt, also wenn ein Spieler dann weitermacht, dann kriegt das nicht. Dann denkt er, ja, da war nicht irgendwie ein Unfall, obwohl er da ganz klar getroffen wurde. Also in dem Sinne Selbstschutz.
Also am Ende des Tages finde ich es egal, ob ein Spieler das wollte oder ob es theatralisch aussah. Entweder das Foul war ursächlich für einen Sturz oder was auch immer oder nicht. Und ja, dann ist es auch eigentlich egal.
Ich fand, das war schon ein Elfmeter. Also jetzt habe ich es auch gerade nochmal mir vor Augen geführt mit Dorsch. Die Aktion, das kannst du schon.
Ich habe es nur jetzt nochmal im Kicker gelesen. Das
Dorsch
ist
cool. War halt
Note 6 für den Schiri auch hier.
Ja,
übrigens.
Ja, war auch keine gute Leistung. Viele, es ist ja auch, man denkt, man ist dann immer so bei diesen großen Entscheidungen und denkt sich so, ja, da dieser VAR-Einsatz war falsch oder da das Ding. Aber es sind ja auch die kleinen Entscheidungen, wenn du halt keine klare Linie hast und dann viel hin und her, ja, das war nicht so gut.
Aber es ist halt schon, also ich denke, es wird langsam auch ein Thema werden müssen, was wir hier für Schiris haben. In Deutschland. Also ich habe auch langsam das Gefühl, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter, mit so einem Generationswechsel unter den Schiedsrichtern zu tun hat, dass so viele von den jungen Schiris sich vielleicht noch ein bisschen mehr auch beeinflussen lassen, hinreißen lassen zu irgendwelchen Konzessionsentscheidungen oder so, während so ältere, erfahrenere Schiris wie Aitekin oder so da vielleicht schon ein bisschen mehr in sich ruhen oder so, aber also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich kann da keinen Vergleich anstellen, ob jetzt in England oder in Frankreich oder so die Schiris besser sind. Aber ich würde jetzt, es ist nichts, mit dem man angeben kann, mit dem deutschen Schiedsrichterwesen.
Nee, also Manuel Gräfer würde dir sagen, es liegt von der Führung, dass die falschen Leute gefördert werden, die falschen Leute an der Spitze sitzen. Ich weiß es nicht. Das haben wir auch schon ganz oft gehabt. Vielleicht brauchst du wirklich den Profi-Schiedsrichter, also der wirklich nur noch sich auf das Schiedsrichterwesen konzentriert. Dass du den
festen. Aber sind das nicht quasi Profi-Schiedsrichter?
Ja, die haben alle noch einen Job eigentlich. Also ist ja
gut, weil sie noch mehr Geld verdienen wollen, aber du verdienst ja als Schiri schon richtig gutes Geld.
Ja, klar,
Geld.
Du verdienst richtig gutes Geld, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass die professionell halt nur Schiedsrichter sind, wie es in anderen Ländern der Fall ist, wo du halt wirklich dann, wenn du eine bestimmte Ebene erreichst, dann sagst, du musst halt Schiedsrichter sein. Die haben ja alle noch ihre Zahnarztpraxis oder ihre Anwaltspraxis,
ja, weil
oder
sie halt
bei
so
der Polizei oder
Schiedsrichter. Ja, klar, weil am Wochenende hat die Zahn, musst du ja nicht irgendwelche Zähne putzen.
Ja klar, das ist ja dann die Logik, aber wenn du dann noch mehr Zeit hast, dich auf deine Sachen vorzubereiten, ist das nicht dann vielleicht auch gut für die Schiedsrichter so. Ja. Aber die sagen dann, ja, wir wollen unseren Jobs bleiben und bla, wir brauchen das gar nicht. Ja gut, aber vielleicht ist es ja manchmal gut, eine bessere Vorbereitung zu haben und sich dann wirklich ganz darauf zu konzentrieren. Aber
wie viel kriegen die pro Spiel? 5.000?
Ich glaube schon so im Dreh, ja.
5.000 pro Spiel? Ja.
Also du wärst damit nicht arm, das ist auch ein guter Job.
Und wie viele, und pfeifen die jedes Wochenende?
Also nicht jeder immer.
Aber so zwischen 10.000 und 20.000 Euro.
Durch VR gibt es ja jetzt mittlerweile genug Jobs.
Genau, also zwischen 10.000 und 20.000 Euro, die machst du da, glaube ich, schon. Mhm. Und da kann man schon die Frage stellen, muss man denn noch die Zahnarztpraxis machen? Aber wenn es halt geht zeitlich, unter der Woche Zahnarzt, am Wochenende verpfeife ich irgendein Bundesligaspiel. Jedenfalls auch hier wieder schlechte Note für den Schiedsrichter und Augsburg unter neuen Trainer. Mit dem zweiten Sieg in Folge und mittlerweile auf Tabellenplatz 10. Und durchaus, wenn wir mal gucken, vielleicht auf die Tabelle, dann sehen wir hier auch Augsburg zumindest auf Tuchfühlung,
ja, das ist ja quasi
mit der oberen Hälfte.
Wie hat Nico es genannt, das ist der Tabellenführer, auf den man gucken muss.
Ja.
So hat er es doch irgendwie bezeichnet. Die Mannschaft Augsburg ist der Tabellenführer der unteren Hälfte. Wobei sie jetzt schon wieder, ja, wie du gesagt hast, gerade auf Tuchfühlung mit Wolfsburg sind, aber Augsburg, da hat er ja einen Narren dran gefressen, der gute Nico.
Ja, wir sehen halt zwei Brüche eigentlich in dieser Tabelle. Einmal zwischen 7. und 6. Da haben wir 4 Punkte zwischen den internationalen Plätzen, wenn man so will. Hm. Und dann kommt der zweite Bruch, das ist nur ein kleiner, ist dann genau im Mittelfeld zwischen Augsburg und Gladbach,
ja,
mit 2
ja
Punkten, aber das ist ein Spiel. Also da sieht man, dass die Liga schon auch noch eng, eng beieinander ist.
Trotzdem für Augsburg jetzt gute Lage, Ausgangslage. 11 Punkte, ja, über die beiden Siege hat man sich jetzt erstmal ordentliches Futter angefressen zu den Teams da unten. Zum Beispiel Bochum, Köln, Mainz oder auch Union Berlin.
Willst du über Union reden?
Ja, aber erst nach einer kleinen Werbung.
Nach einer kleinen Werbung. Okay, dann machen wir das. Bis gleich.
So, willkommen zurück. Wir reden über Union Berlin. Wir haben uns gedacht, da wir heute noch zu zweit sitzen und wir jetzt auch nicht die größten Experten sind, was Union Berlin angeht, haben wir uns überlegt, wir schalten uns einen Gast dazu. Daniel Rosbach ist am Start vom Textilvergehen Podcast-Blog, preisgekrönter Blog, damals von der Deutschen Fußballakademie preisgekrönt worden. Hallo, herzlich willkommen und danke, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns über Union zu reden.
Ja. Hallo, trotz der Umstände.
Was ist denn Textilvergehen? Klärt mich mal auf, was ist Textilvergehen?
Das ist ein Blog, den es schon ziemlich lange gibt, den Steffi sich damals überlegt hat, diesen Namen, warum dieser Name für diesen Blog ausgerechnet ausgesucht wurde, kann, glaube ich, keiner mehr so richtig sagen. Ich glaube, Steffi fand dann den Begriff einfach schön. Und ja, wir schreiben und reden da über Union relativ täglich.
Ja, einer der letzten großen Fußballblogs, der überlebt hat. Das gab ja vor 10 Jahren noch so die große Zeit der Fußballblogs und ihr seid aber immer noch dabei. Aber dass du jetzt heute dabei bist, hat einen aus Union-Sicht nicht so schönen Grund. Du musst uns jetzt mal erklären, was läuft da schief? Also 10 Spiele am Stück verloren. Klar, da sind ein paar Champions-League-Spiele da drin, unter anderem gegen Real Madrid und Napoli, wo man auch als Union Berlin sagen kann, die kann man verlieren. Aber da sind jetzt auch Spiele dabei gegen Heidenheim oder jüngst am Wochenende gegen Werder Bremen, wo man schon auch mal konstatieren kann mittlerweile, das sind Spiele, die ein Union Berlin mit diesem Kader eigentlich nicht unbedingt verlieren muss. Was läuft schief bei Union Berlin aus deiner Sicht?
Ja, es sind halt wirklich verschiedene Sachen und diese Serie von 10 Spielen, in Folge, die man jetzt verloren hat, die täuscht da so ein bisschen drüber weg, dass es halt unterschiedliche Phänomene sind, weil ja, die Spiele wurden alle verloren, aber die Spiele wurden viele davon auf unterschiedliche Weise verloren. Du hast ja schon gesagt, dass da eben Champions League-Spiele dabei waren. Ich würde durchaus auch das gegen Prager einschließen, wenn der selbst in Berlin in der Champions League spielt, dann ist relativ normal, dass viel zusammenlaufen muss, dass dann ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Und jetzt hat man halt 2 von diesen Spielen in der Nachspielzeit verloren, nachdem man teilweise wirklich, wirklich gute bis ordentliche Auftritte hingelegt hat in den 3 Spielen. Ich glaube, ja, an diesen Fantasy-Spielen würde ich nicht viel zu kritisieren finden. Deswegen würde ich die eigentlich da so ein bisschen aus der Wertung rausnehmen. Und auch bei den Bundesligaspielen ist es ja so, dass da schon einige gegen sehr gute bzw. formstarke Mannschaften dabei waren. Also man hat halt in diesen Spielen gegen Dortmund, Leipzig und Stuttgart, die muss man ja durchaus in der aktuellen Form oder der Form dieser Saison da auch mit dazuzählen, zu den besseren Mannschaften der Liga. Da hat man verloren, gerade das Stuttgart-Spiel war auch echt nicht gut. Die Spiele gegen Dortmund und Leipzig waren schon eher ein bisschen unglücklich. Von daher ist das nochmal eine Kategorie Spiele und dann gab es halt gerade am Anfang dieser Serie diejenigen, wo die Leistung noch okay war, aber halt mal keine Ergebnisse rausgekommen sind. Das war so die Rache der Expected Goals Götter, die dann dazu geführt hat, dass Union halt ein paar Spiele, wo sie die besseren Chancen hatten, auch mehr Spielanteile eben verloren haben, statt andersrum Spiele zu gewinnen, wie es in den letzten Jahren oft der Fall war. Und dann ist halt dieser Mechanismus, dass je mehr Spiele man in Folge verloren hat, desto schwieriger wird es irgendwie im nächsten Spiel wieder die eigene Leistung bringen. Und das war dann der Status, den wir jetzt gegen Bremen vor allem gesehen haben, wo dann wirklich es nicht an einem starken Gegner lag und auch nicht daran, dass man sich irgendwie für eine gute Leistung lohnen konnte, sondern wo dann die Mannschaft wirklich ja, sichtlich ein Stück weit verunsichert aufgetreten ist und wirklich nicht gut gespielt hat.
Aber das klingt bei dir jetzt ja so ein bisschen so nach, naja, so schlecht, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Die Leistung stimmt, man spielt jetzt nicht schlechter als vergangene Saison. Ist das wirklich so einfach, dass man sagen muss, ja, ein bisschen Pech gehabt, 1-2 schlechte Spiele und ansonsten ist das alles in Ordnung?
Nee, würde ich halt nicht sagen, weil man hat ja die Spiele trotzdem verloren und das macht ja trotzdem dann auch was mit der Mannschaft. Es gab ja auch Gründe, dass man die Spiele verloren hat, indem man okay gespielt hat, weil man eben zum Beispiel mehr defensive Fehler gemacht hat, als man es gewohnt war in den letzten Jahren. Und diese defensive Stabilität, die man jetzt 4 Jahre lang an Union ständig gelobt hat, die war halt auch notwendig dafür, dass man mit dem Fußball, den Union gespielt hat, Ergebnisse geholt hat, sobald man da ein paar mehr Fehler macht und pro Spiel halt ein halbes Tor oder ein Tor mehr kassiert, kann es halt relativ schnell gehen, dass diese Rechnung halt nicht mehr aufgeht und halt ein ganz anderes Ergebnis Bracket sozusagen rutscht. Also Union hatte da nie viel Fehlerspielraum in seinem Spiel. Und jetzt, wo diese Fehler halt öfter passiert sind, kamen dann halt auch schlechtere Ergebnisse dabei raus. Und gleichzeitig hat halt die spielerische Entwicklung, die man an dem einen oder anderen Punkt, so gerade in den ersten 5-6 Saisonspielen schon gesehen hat, halt nicht damit Schritt gehalten in der Form, dass halt nicht genug mehr rauskam und es nicht effektiv genug war. Und das ist schon auch ein strukturelles Problem. Union hat ja nicht zum ersten Mal jetzt in dieser Saison einen großen Kaderumbruch gehabt, aber dieses Jahr dauert es halt am längsten, irgendwie diese neu zusammengestellte Mannschaft wieder zu so einer Union-Mannschaft zu formen, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Und ja, wenn man halt dann in so einer Negativlaufphase drin ist, dann verstärkt die sich halt auch im schlimmsten Fall selber. Und das ist halt, was wir jetzt gerade sehen. Von daher ist es schon eine ernsthafte sportliche Situation, mit der man sich jetzt auseinandersetzen muss. Und wo auch gar nicht so ganz offensichtlich ist, was jetzt die zwei Stellschrauben sind, an denen man drehen kann,
das ist
um
jetzt
sofort wieder erfolgreicher zu werden.
Das ist jetzt genau der Punkt, wo ich einmal reingehen möchte. Du hast jetzt schon so leicht dich kritisch geäußert, hast dann auch mal dich schön zensiert, damit man deine Augen nicht mehr erkennt, damit niemand weiß, dass es von dir kommt. Weil wir werden gleich noch über die sportliche Situation reden. Du hast auch nicht so unendlich viel Zeit. Ist auch sehr nett, dass du deine Zeit zur Verfügung stellst. Aber jetzt möchte ich natürlich nochmal aus Sicht eines Union-Anhängers, der ja auch schon lange mit diesem Verein verbandelt ist und der natürlich jetzt in den vergangenen Jahren unter Urs Fischer sehr besondere Jahre erlebt hat. Also dieses Aufstieg, dann Conference League, dann Europa League, jetzt Champions League, das ist ja etwas, was man sich vor 10 Jahren als Union-Fan nicht hat erträumen lassen. Und trotzdem ist man jetzt an dem Punkt, wo jeder normale Verein sagen würde, 10 Spiele am Stück verloren. Du hast einen Kader, der eigentlich für größere Aufgaben gebaut ist. Und du hast in der Liga zuletzt auch Leistungen gehabt, die, wo du gemerkt hast, okay, das, was Urs Fischer seit Jahren gemacht hat, dieses 5-3-2 kompakt stehen, das funktioniert nicht mehr. Was ein Stück weit an Union liegt, aber auch ein Stück weit an der Liga, weil ich finde, die Liga hat sich weiterentwickelt und hat Ideen. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder darüber gesprochen, es gibt keine Ideen gegen Union. Jetzt gibt es die Ideen gegen Union. Eine Mannschaft wie Stuttgart, die weiß, wie man gegen Union spielt und spielt das dann auch gut. Und da kommt jetzt die emotionale Frage an den Union-Fan rein. Kannst du dir ein Union ohne Urs Fischer vorstellen? Und was muss passieren, damit Urs Fischer nicht mehr der Trainer dieses Vereins ist? Weil, sind wir mal ehrlich, also wenn er noch 3-4 mehr verliert, dann ist es irgendwann, hast du so eine Niederlagenserie, da kann kein Verein der Welt sagen, ja, blicken wir drüber hinweg.
Also ich kann mir grundsätzlich natürlich.
Oh, jetzt hören wir nichts mehr.
Und zu der Gegend. Sorry, hört ihr mich wieder?
Jetzt hören wir dich wieder, ja.
Ja, sorry. Irgendwann wird das schon wieder der Fall sein, dass es eine Union ohne Ausfischer gibt. Von daher wird man sich das auch vorstellen müssen. Aber ich glaube halt wirklich in der aktuellen Situation nicht, dass die, dass das entscheidend dazu beitragen würde, dass es schnell helfen würde, jetzt den Trainer zu wechseln. Und ich glaube auch nicht, dass man da schon mit den Faktoren am Ende ist. Also es sind halt wirklich viele Gründe, so zwischen Schlüsselspielern, die ausgefallen sind und anderen, die noch nicht so gut funktioniert haben. Aber auch mit der gesteigerten Erwartungshaltung ist es halt trotzdem so, dass Union immer noch eine Mannschaft hat, die halt funktionieren muss, damit sie in der Bundesliga erfolgreich ist. Und ja, es ist aber wirklich auch schwierig zu sagen, was jetzt die Indizien dafür sind, dass es jetzt schon besser wird. Und das ist natürlich, wenn man das als Diagnose stellt, ist es natürlich nicht so für die aktuelle Konstellation. Ich bin aber trotzdem, zumindest persönlich, noch auf dem Standpunkt, dass man Urs Fischer für die Arbeit, die er mit dieser Mannschaft gemacht hat, auch nicht nur Kredit, sondern auch Vertrauen entgegenbringen sollte, dass das auch noch ja, in eine gute Richtung wendet.
Aber verstehst du die Kritik, dass die Mannschaften von Urs Fischer immer sehr stark auf Kompaktheit gesetzt haben, sehr stark halt bestimmte Abläufe perfektioniert haben und dass vielleicht dieser Kader, den man jetzt ja auch so ein bisschen Richtung Champions League aufgebaut hat, dass der nicht mehr ganz zu diesem Urs Fischer Fußball passt, weil man hatte ja immer so richtig geile Transferhits, so Robin Knoche, Rani Khedira, alle Spieler, die auch Urs Fischer besser gemacht hat, aber die ja auch aus einer Erwartungshaltung kamen, so, ey, wir wollen uns in der Bundesliga etablieren, ey, wir wollen halt da hinkommen. Und jetzt hast du halt Spieler geholt mit der Erwartungshaltung, wir wollen nächstes Jahr EM spielen. Also Robin Gosens, Volland und auch Bonucci sind ja gekommen, weil sie gesagt haben, ich kann mich da auf Champions League beweisen. Ich kann ja mich auch für die EM empfehlen, wenn ich da eben Champions League spiele regelmäßig. Hast du das Gefühl, dass dieser Kader so noch zu Urs Fischer passt, dass er die Spieler nur da reinbekommen muss? Oder dass das vielleicht auch jetzt so eine Schnummer, etwas ist, was einfach nicht zu dem passt, was Urs Fischer die vergangenen Jahre gespielt hat?
Ja, auch wenn ich da noch mal dran anknüpfen darf, wir haben ja diese Fofana, was Fofana? Ja, Fofana. Diese Aktion gesehen mit dem Handshake, der wo jetzt aussortiert wurde. Wir hatten davor, glaube ich, Unzufriedenheiten bei Bonucci. Jetzt Volland saß nur auf der Bank. Aaronson, der als ein Star, sag ich mal, geholt wurde, der jetzt zwar in der Startelf stand, aber bislang auch noch nicht so richtig gezündet hat. Das ist natürlich auch nicht mehr dann so dieses familiäre Zusammenhalten-Ding, sondern da kommen einfach Stars, die auch das Gehaltsgefüge neu sortieren, sag ich mal, die Ansprüche stellen, die auch wahrscheinlich gekommen sind, weil man ihnen irgendwas gesagt hat, so wie du es gesagt hast, ihr könnt euch präsentieren und so weiter. Ich habe so als Außenstehender, der nicht so tief drinne steckt in dieser Union-Geschichte, wirkt das so ein bisschen, als ob dieses Erfolgsrezept, was du gerade gesagt hast, so vielleicht gestandene Bundesligaspieler, aber die jetzt nicht irgendwelche Stars sind, zu holen, dass man davon abgerückt ist und sich sehr teure, sehr große Namen geholt hat und irgendwie das vielleicht nicht so ganz passt. Also das ist so mein Eindruck von außen.
Also da sind jetzt viele Einzelfälle dabei, also zum Beispiel die Bonucci-Geschichte, das hat er in sehr deutlichen Worten dementiert, dass das der Fall gewesen wäre, dass er da unzufrieden war und hat sich da sehr klar zur Mannschaft und zu seiner Rolle bekannt. Was die Entwicklung angeht, also ich glaube, auf einem gewissen anderen Niveau konnte man das schon bei vielen von den Spielern auch sehen, dass da ähnliches Potenzial da sein konnte, wie es halt in den letzten Jahren war. Und wie gesagt, dass ein großer Umbruch war, war auch schon öfter der Fall. Das hat halt nur besser funktioniert. Die andere Geschichte ist, dass russischer Fußball natürlich ein sehr pragmatischer ist, der sich im Endeffekt dann vor allem auch durch Ergebnisse validiert. Und wenn die Ergebnisse fehlen, dann ist es halt nicht unbedingt ein Fußball, wo man drauf zeigen kann und sagen kann, ja, aber das sieht ja trotzdem so fantastisch aus. Von daher so eine gewisse Notwendigkeit für Ergebnisse, um zu zeigen, dass es funktioniert, besteht davon. Und natürlich muss man irgendwann auch mal wieder Spiele gewinnen. Die Notwendigkeit ist natürlich schon da, auch um halt so Unzufriedenheit aufzufangen beziehungsweise wieder besser kanalisieren zu können. Also ein paar von diesen Aspekten waren schon in den letzten Jahren auch wieder zu sehen. Aber da war halt der mannschaftliche Kontext insgesamt so, dass man besser mit umgehen konnte. Von daher, also ich würde nicht so sagen, es ist jetzt auf einmal alles viel schlechter als in den letzten Jahren, sondern ja, der Kontext dieser Ergebnisse und teilweise eben auch der Leistung stellt ja gewisse Sachen, die in einem anderen Setting funktioniert haben oder hätten, jetzt in ein anderes Licht.
Deine Prognose, wie geht's dann jetzt weiter bei Union? Was ist deine Hoffnung auch für die kommenden Wochen?
Ist gerade echt schwer zu sagen, weil wenn ihr mich das zum Beispiel nach dem Neapel-Spiel gefragt hättet, hätte ich gesagt, also ich habe da genug gesehen, um zu glauben, dass es halt bald wieder auch Ergebnisse gibt, die gut sind. Nach dem Gremien-Spiel ist es zum Beispiel ein bisschen schwieriger. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt nur leichte Aufgaben entstehen. Morgen werde ich in Stuttgart mir anschauen, wie das da funktioniert in dem Qualspiel. Dann spielt man gegen Frankfurt, die halt auch nicht super schlecht in Form sind gerade. Ja, also es muss schon, glaube ich, auch mal wieder ein bisschen Glück vielleicht eine Rolle spielen, damit man wieder ein Ergebnis bekommt und damit man halt diese Dynamik wieder umdrehen kann. Ich glaube, es wäre schon wichtig, dass es bald passiert.
Daniel, vielen Dank, dass du uns da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast aus Union-Sicht. Magst du noch Werbung machen für eines deiner aktuellen Projekte?
Ihr findet uns auf textilvergehen.de. Leider sind wir jetzt mit dem Blog gerade in so einer kleinen Maintenance-Phase demnächst. Von daher aber die Podcasts werden immer erscheinen und kann man immer reinhören. Und ja, gibt's so wie man Podcasts findet und richtig.
Super. Vielen Dank dir, Daniel. Und dann dir noch einen schönen Arbeitstag. Danke, dass du die Zeit für uns genommen hast.
Dankeschön.
Ja, gerne. Bis demnächst. Und hoffentlich dann wieder mit einem schöneren Umfeld.
Mit einem schöneren Thema, ja.
Jo. Wir müssen natürlich auch noch ein bisschen über Werder sprechen, denn klar ist Union das große Thema und die Niederlagenserie, weil die Erwartungshaltung und die Realität momentan so weit auseinander. Ich habe es auch gerade nochmal nachgeguckt, Union hat 30 Millionen im Sommer ausgegeben, haben natürlich Champions League Qualifikation, also da ist die ganze Kohle reingegangen, aber sie stecken im Abstiegskampf, nachdem sie 30 Millionen im Sommer in Transfer gesteckt haben, was eine unfassbare Summe ist für Union Berlin. Das ist in Euro 60 Millionen, das ist für andere Vereine 120 Millionen, also das sind fast 240 Millionen Mark.
Und dann in Reichsmark?
480. Muss immer verdoppeln. Ja, also von solchen Summen kann Werder Bremen Stand heute nur träumen. Trotzdem hat Werder gewonnen. 2-0. Und ist auf dem 12. Platz. Was sagst du zu Werder?
Ja, ist jetzt auch weiterhin nur 2 Punkte hinter Augsburg. Das ist eine wichtige Nachricht von Nico.
Nico, ja.
Ich fand, Werder hat Union so ein bisschen mit eigenen Waffen geschlagen. Also Werder hat gesagt, wir stehen heute mal richtig kompakt, wir lassen da mal gar nichts drauf kommen. Union hat immer wieder versucht, über die rechte Seite anzugreifen. Da hat aber auch Werder das ganz gut geblockt. Und dann gab es 2 entscheidende Momente. Einmal das Eigentor durch Knoche. Also es war wirklich das Führungstor von Werder aus dem Nichts heraus. Werder hatte zu diesem Zeitpunkt 0,07 Expected Goals oder sowas, also ein Torschuss. Mhm. Das war, da war überhaupt nichts los. Und dann hat Union erst recht keinen Weg nach vorne gefunden. Und Werder konnte sich ganz auf die Defensive verlassen. Und der zweite Knackpunkt war dann die rote Karte gegen Rani Khedira. Ausgerechnet Khedira und Knoche, die lange gefehlt haben, die Stabilität bringen sollen, ausgerechnet die beiden schießen oder treten Union auf die Verliererstraße.
Eine berechtigte rote Karte.
Ja, ja, also vollkommen berechtigt, muss man sagen.
Das auch wenn es eine Rudelbildung danach und ja, Stress, klar. Beschwerden und weiß ich nicht, was es gab. Aber
Rani Khedira hat es auch selber zugegeben dann. Und ja, also und danach konnte Werder das Spiel einfach durchlaufen lassen. Nochmal ein schönes, sehenswertes Tor von Duxch. Also und Werder hat da wirklich gesagt, wir stehen heute kompakt.
Ja, wurde als Eigentor gewertet, glaube ich.
Tor von Duxch?
Ja.
Von wem denn?
Knoche.
Ja, das war das erste Tor, was Knoche dann Eigentor. Aber das zweite Tor war dann Duxch, wo dann Veljkovic mit einem richtig schönen Pass in die Abwehr Duxch.
Achso, das erste stimmt. Das erste war das Eigentor.
Das erste war ein klares Eigentor. Das zweite war dann Duxch, der dann richtig schön den Ball über den Keeper hebt. Also ja, Werder da mit einer defensiv wirklich guten Leistung. Das erste Mal seit längerer Zeit wieder zu Null gespielt. Ist auch eine gute Sache. Das ist jetzt aber auch keine überragende Werder-Leistung, wo man so sagen muss, da haben sie jetzt die Sterne vom Himmel gespielt. Nein, aber die haben sich da in dieses wirklich 6-Punkte-Duell reingebissen und das sind ja die wichtigen Punkte, die du nachher brauchst im Kampf gegen den Abstieg.
Ja, war schon wichtig jetzt auch für Werder nach Niederlagen gegen Darmstadt, Hoffenheim und dem BVB. Jetzt wieder ein Erfolgserlebnis. Jetzt spielen sie als nächstes auswärts gegen Wolfsburg und dann zu Hause gegen die Eintracht. Also, und dann zu Hause, also haben jetzt danach erst ein Auswärtsspiel, dann 2 Heimspiele hintereinander und spielen dann auch noch zu Hause gegen Leverkusen. Also da lohnt es sich schon ein bisschen was aufs Punktekonto zu schaffen. Mit wem machen wir weiter?
Wir können da unten weitermachen. Da gibt's ja noch Bochum, Mainz. Oder du kannst auch wieder nach oben springen, wenn du möchtest. Da hat Bayern ja auch einen spektakulären Sieg.
Ja, lass auch erstmal die Bayern machen. Da ist so viel passiert. Wir haben auch in letzter Zeit nicht so viel über die Bayern gesprochen, tatsächlich. Nicht, dass sie mir leid tun und generell zu kurz kommen in der medialen Berichterstattung. Aber wir können ja auch mal drüber reden, weil das war schon ein kurioses Spiel gegen den SV Darmstadt 98. Denn direkt in der 4. Spielminute, oje, oje, ich hab's ja kaum geglaubt, mein Kickbase-Herz hat auf jeden Fall geheult. Mein Superstar, Joshua Kimmich, in der 4. Minute, rote Karte, glattrot, muss man sagen, glattrote Karte, Notbremse, minus 75 Punkte und wahrscheinlich 2 Spiele gesperrt, für mich auf jeden Fall kein guter Tag, während Nils, der hat ja Harry Kane irgendwie mit 550 Punkten seinen Superstar hat, geht meiner mit minus 75 in diesen Spieltag. Traurig, traurig, damit ist, das bin ich aus dem Titelrennen auf jeden Fall raus. Aber unabhängig davon hat das ja nicht lange gedauert, bis Darmstadt Bayern den Gefallen getan hat, zu sagen, was? Nee, wir wollen es gerecht. Also einer mehr, das ist ja auch ein bisschen unfair. Komm, dann nehmen wir auch einen runter. Und dann gab es die glatte rote Karte ebenfalls nach kurzer Korrektur für Jasula. Und es stand wieder, es waren nur noch 10 Menschen auf beiden Seiten. Und ich würde jetzt, also rein von der Theorie würde ich sagen, je weniger auf dem Feld sind, desto besser für die Bayern, weil sie mehr Platz haben einfach für ihre technisch stärkeren Spieler. Und so kam es dann auch. Dann gab es noch eine rote Karte für Maglica kurz vor der Halbzeit. Und plötzlich hat es Darmstadt geschafft, ich weiß gar nicht, ob es das jemals gab, dass man aus einer Überzahl eine Unterzahl geschafft hat.
Also war das, glaube ich, das erste Mal, dass 3 rote Karten in der ersten Halbzeit gezeigt wurden. Ja. 3 glatte rote Karten. Das ist schon mal ein Wert gewesen.
Und ich hab das geguckt, ich dachte nur so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Da schenkt man euch jetzt, ihr könnt in dieses Spiel reingehen mit einem Spieler mehr, wäre wahrscheinlich trotzdem schwer genug gewesen. Aber dann schafft ihr es wirklich, aus dieser Halbzeit rauszugehen mit einem Spieler weniger. Trotzdem, in der ersten Halbzeit stand es noch 0-0.
Ja, das stimmt, das haben sie immer hinbekommen, weil er auch dann die Bayern sich dann mit schwer getan haben mit diesem erst 10 gegen 10 und dann 10 gegen 9. Also überhaupt das zu 10 Spielen haben sie sich schwer getan, haben dann auch hinten ab und zu Räume gelassen. Das war ja auch nicht so, dass Darmstadt da keine Chancen hatten. Also beim Stande von 0-0 in der ersten Halbzeit musste Neuer zweimal mit guten Taten retten, damit eben dieses 0-0 bestehen bleibt. Also da haben sie dann bis zur Halbzeit gebraucht und so ein paar kleine Umstellungen.
Neuer wieder zwischen den Pfosten,
muss man natürlich auch mal genau
erwähnen. Ja, ja.
Also am Debüt des Status gehalten. In der zweiten Halbzeit haben sie einen kurzen Prozess gemacht und 10 Spieler kannst du ja noch irgendwie halbwegs abfangen. Dann nimmst du halt vorne einen Stürmer raus, machst kein Pressing mehr, ziehst dich weiter zurück, sorgst dafür, dass immer der Spieler, auf den der Rückpass geht, frei
bleibt. Dann ändert sich die Statik nicht so krass,
meinst du? So ein bisschen, aber ja, nicht so krass. Aber 9 Spieler ist dann schon krass, weil du dann entweder gar nicht mehr presst oder du musst halt hinten irgendwo einen Freiraum lassen, wo du es nicht lassen willst. Und da haben die Bayern in der zweiten Halbzeit das besser gemacht dann. Und haben dann auch einige Spieler gehabt, die einen Sahnetag erwischt haben, allen voran Leroy Sané und Harry Kane. Ja.
Aber 8 Tore in einer Halbzeit, gab es das schon mal? Was sagt der
Statistik? Das weiß ich gerade gar nicht, aber puh. Aber 8 Tore ist schon, war schon eine Hausnummer dann.
Also es war wirklich krass, weil es wirklich alle paar Minuten hat es geklingelt. 51., 56., 60., 65., 69., 71., 76. und am Ende nochmal 88. mit diesem ultra krassen Schuss von Harry Kane von der hinter der Mittellinie. Und auch genau ausgeguckt und genau so auch gewollt. Also das war maßgenommen. Und das sind dann halt so Sachen, wenn man so einen Sahnetag hat, dann klappt einfach alles.
Ja,
so bitter für Darmstadt. Weil so nach dem Anfang hat man gedacht und auch nach diesem 0-0 in der ersten Halbzeit dachte man noch so, ja, okay, klar, die gehen jetzt mit einem Mann weniger raus. Aber irgendwie hatte man das Gefühl so, ja, also wird vielleicht kein Sieg oder kein Unentschieden, aber müssen sich hier nicht abschießen lassen. Aber dass dann noch ein 8-0 da rauskommt, ist natürlich bitter, weil auch gerade im Abstiegskampf das natürlich auch aufs Torfeld des einzahlt. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz mal die Tabelle uns angucken, dann sehen wir nämlich, Darmstadt kommt hier mit Riesenschritten Richtung Tabellen Gefahrenzone und zwar mit minus 17 und haben jetzt dank dieser Niederlage das schlechteste Torverhältnis der Liga. Sind zwar jetzt noch 2 Punkte entfernt vom Relegationsplatz, aber die Saison ist noch lang und das kann noch ein richtiges Thema werden. Diese 8 Tore waren unnötig.
Ja, also weiß ich, ob sie unnötig waren, wenn du zu 9 bist, dann ist es halt, das passiert dann halt, die roten Karten waren eher das Unnötige. Ja, ist blöd gelaufen für Darmstadt. Ja, die kann man jetzt auch gar nicht mehr großartig zu sagen. Also das ist das Szenario, was du eigentlich vermeiden willst bei Bayern München. Wenn, dann gehst du halt mit 3 Toren hoffentlich unter und nicht mit 8. Aber die Bayern haben dann auch nicht aufgehört am Ende und haben dann wirklich gesagt, heute machen wir uns mal hier den Spaß und schießen die Dinger von der Mittellinie aus rein.
Ja, ansonsten kann man höchstens erwähnen, Musiala wieder in der Startelf, auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Dann Masraoui wieder in der Startelf ja, Manuel Neuer natürlich hat sich auch kurz geäußert, aber hat gemeint, Thema Nationalelf ist. Er hat, glaube ich, sogar gesagt, ja, momentan ist Test gegen die Number One.
Ja.
Das hat man ja früher vielleicht auch nicht in so einer Art und Weise von Manuel Neuer gehört.
Bin ich gespannt, weil der Nagelsmann hatte ja mit ihm auch nicht das beste Verhältnis ja angeblich. Da gab es ja die Geschichte mit seinem Torwarttrainer.
Stimmt, ja.
Ob Nagelsmann ihn da schon am Telefon so vorbereitet hat, hey, du musst jetzt erstmal durchkämpfen.
Meinst du, er nimmt ihn gar nicht mehr mit?
Doch, das schon, aber. Vielleicht ja auch. Es ist jetzt ja ein Luxusproblem, was wir da haben, muss man ja ehrlich sagen, ob wir nun den Torwart von Bayern München oder den Torwart von FC Barcelona am Tor stehen haben. Aber
ja,
bin ich gespannt. Aber er hatte ein, zwei Mal was zu tun. Waren jetzt auch nicht die härtesten Schüsse, die er auf den Kasten da bekommen hat. Ich weiß gar nicht, wer da diese Riesenchance hatte. War es Pfeiffer oder war es Skarke? In der ersten Halbzeit, wo er ins 1 gegen 1 musste, hat er sich breit gemacht, hat er gut gehalten. Kann man ihn nicht anmeckern. Was ein bisschen natürlich so kleiner Wermutstropfen ist, ist diese rote Karte gegen Kimmich. Jetzt nicht nur für dieses Spiel, sondern jetzt gerade im Hinblick auf das Spiel gegen Dortmund. Also da muss man jetzt ohne Kimmich spielen und da bin ich sehr gespannt, wie sie sich dann aufstellen. Ob dann Goretzka und Leimer zusammen im Mittelfeld spielen. Vier andere Optionen haben sie nicht, wenn sie im 4-2-3-1 bleiben wollen. Und vielleicht dann eine sehr offensive Variante mit Musiala, aber auch das kann ich mir gegen Dortmund nicht unbedingt vorstellen. Also das ist schon so ein, ja, eigentlich fast schon größerer Wermutstropfen, dass man auf den jetzt nicht nur eben gegen Darmstadt verzichten musste, sondern mindestens auch auf das Dortmund-Spiel, das ja auch relativ wichtig ist, gerade bei dieser engen Tabellenkonstellation vorne.
Was erwartest du von diesem Topspiel?
Ja, wir haben es in der Pause gerade gesagt oder vorhin, das ist irgendwie, man ist noch nicht so ganz gehypt, wie man es vielleicht manchmal in den Jahren davor war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist irgendwie kommt gefühlt sehr früh, 10. Spieltag, normalerweise war es ja immer so 13., 14., 15. Spieltag. Und man hat auch das Gefühl, so Leverkusen, Leipzig, das sind eher so die Mannschaften gerade, die für Furore sorgen und nicht halt eben Dortmund und Bayern. Klar, die sind natürlich der große Titelfavorit, aber man hat eher das Gefühl, man würde jetzt gerne das Bayern gegen Leverkusen-Spiel sehen, so, das wir ja schon gesehen haben, was ja auch sehr toll war. Deswegen kann ich mich dann nur positiv überraschen lassen. Und gerade Dortmund hat ja einerseits eine sehr negative Geschichte mit den Bayern, aber in der Allianz Arena, zu Hause haben sie in den vergangenen Jahren ja ab und zu auch mal einen Sieg gegen die Bayern geschafft und haben da immer auch sehr gute Leistungen gezeigt. Also das könnte ja schon mal sein, dass sie jetzt noch mal zu Hause alles raushauen, wie man so schön sagt.
Es wird auf jeden Fall ein Hexenkessel in Dortmund. Aber ja, mit 8-0, die Bayern sind schon selbstbewusst. Und trotz Kimmich, ich weiß nicht, also ich sehe da schon. Gut, das ist nie, man lehnt sich nie weit aus dem Fenster, wenn man die Bayern als Favorit irgendwo tippt. Aber also für Dortmund wird es sehr schwierig, glaube ich, aber auch wichtig, weil mit Blick auf die Tabelle wäre es halt wichtig, den Anschluss zu halten. Wenn Bayern gewinnt, hätten sie schon 5 Punkte Vorsprung vom BVB.
Und dann noch 7 auf Leverkusen, sollte Leverkusen aber auch noch gewinnen. Ja. Also das ist, und Leipzig zieht dann auch wieder vorbei. Also es ist schon nicht ganz einfach die Situation für Dortmund. Ja, diese Kimmich-Sache kann natürlich auch für Dortmund zum Vorteil gereichen, weil dann, wenn du Reus da auch in diesem Mittelfeld hast, der ja auch momentan in guter Verfassung ist, noch einen Brand, der ja auch zwischen den Linien immer wieder ist, gegen Goretzka und Leimer, das würde ich dann vielleicht sogar als so kleinen Vorteil sehen für Dortmund. Bayern wird wahrscheinlich das Frankfurt-Spiel gesehen haben und gesehen haben, was für große Probleme da die Außenverteidigerpositionen bei Dortmund machen und werden da sicherlich viel versuchen, über die Außen zu kommen und viel versuchen, auch die Dortmunder Außenverteidiger zu beschäftigen.
Dann haben wir das Duell Sané gegen Benzebaini.
Ja, und dann auf der anderen Seite. Wolf ist jetzt auch nicht der defensiv stabilste von allen. Da kannst du ja auch vielleicht hingehen. Kann ja auch nochmal die Option sein, für Terzic zu sagen, dass er dann nochmal was wechselt. Vielleicht Dreierkette, wie sie es gegen Paris Saint-Germain gespielt haben. Auch da bin ich gespannt. Aber eigentlich mit den Heimfans im Rücken muss Dortmund in diesem Spiel fast schon, ja, als Sieg spielen nicht, aber sie müssen zumindest offensiv spielen.
Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass die Bayern davonziehen. Ja. Das kommt am Wochenende auf uns zu. Also auf jeden Fall 8-0 Sieg gegen Darmstadt war natürlich ein Pflichtsieg und dann mit einem Mann mehr am Ende auch in der Höhe nachvollziehbar. Bitter für Darmstadt natürlich fürs Torverhältnis. Dann bleiben wir mal da oben und sprechen mal über, ja, machen wir mal das nächste Torfestival. Leipzig gegen Köln 6-0. Da waren die Tore ein bisschen aufgeteilter. Aber auch hier hat Leipzig die Muskeln spielen lassen, vor allen Dingen, weil sie nicht ein Mann mehr waren, zumindest bis zur 80. Minute. Da gab es eine gelb-rote Karte für Olesen. Aber davor war das wieder mal ja eine Kraftdemonstration von Augsburg. Die
von Augsburg?
von Leipzig. Ich habe es auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Für mich ist Leipzig ein richtiger Titelcontender dieses Jahr. Momentan reden noch alle über Leverkusen, aber Leipzig ist hat eine unfassbare Qualität. Und ja, ich meine, gut, das ist, weiß ich, ob das Champions League-Spiel jetzt gegen Belgrad da auch noch mit rein fließt. Belgrad ist natürlich nochmal eine andere Kragenweite als weiß ich, Leverkusen oder Bayern oder so, aber die Art und Weise ist es halt, wie die spielen, ja, dass sie mich beeindruckt.
Es ist auch so, also die nutzen Fehler kompromisslos aus. Also ich fand es bis zur 40. Minute war es gar nicht mal so, dass du gesagt hättest, ja, du erkennst jetzt hier einen riesigen Klassenunterschied. Ich fand, Köln hat da eigentlich schon ganz gut mitgehalten in der Anfangsphase und hat dann auch ein, zwei Nadelstiche gehabt. Selke hatte da auch eine riesengroße Chance.
Nicht gemacht.
Was mich geärgert hat. So, ich setze immer noch auf Selke, aber irgendwie.
Vor allen Dingen, der war frei vorm Tor. Also den hätte ich ich hätte ihn reingemacht,
Tobi. Ja, der war ziemlich schwer nicht zu machen, aber die hatten ja auch dann Möglichkeiten. Aber Waldschmidt hat ja, glaube ich, auch nochmal den Pfosten getroffen, irgendwann zwischendurch. Es war nicht so, dass Leipzig das hatte, aber dann hat er halt Köln 3 Fehler gemacht. Also wirklich nur, das waren nur 3 Fehlpässe, die sie gemacht haben, aber alle 3 sofort Tor. Also alle 3 sofort Vollgas ab. Xavi Simmons hat dann die perfekten Pässe auf Openda gespielt. Vorne Openda, Werner, die mit Vollgas in die Abwehr gestartet sind. Das war, also du kannst da keinen Fehler machen gegen die. Ja. Leipzig selbst macht halt so gut wie gar keine Fehler defensiv. 7 Gegentore und fast keiner aus dem Spiel heraus. Das war ja letztes Jahr schon die große Stärke. Und jetzt noch mal viel mehr. Und wenn du selber einen Fehler machst, zack, sind die weg. Und Es steht 4-0. Dann nach der Pause, klar, dann konnte die Gala-Vorstellung von Leipzig beginnen und da hätten sie auch noch durchaus noch ein paar mehr Tore schießen können, aber da stand es halt auch schon 4-0. Aber das hat mich halt so beeindruckt, diese 5 Minuten einfach, dass sie halt 40 Minuten lang okay spielen, also das Spiel wirklich unter Kontrolle haben, Dreierkette, Ball läuft, sie stehen defensiv ganz okay, aber nach vorne kein Feuerwerk und dann 3 Fehler, 4-0.
Das sind halt diese Konter auch, die mit diesen unfassbar schnellen Spielern, also und auch Xavi
Simmons,
der einfach unfassbar gut ist, also da wirklich, den musst du ja auch erstmal entdecken, den Spiel, also was heißt entdecken, aber du hast mit Nkunku und Szoboszlai hast du halt 2 offensive Spieler, der mit Weltklasse-Format verloren und dann haben sie hier direkt wieder einen. Ist schon auch, muss man sagen, muss man neidlos anerkennen, auch einfach gut gescoutet, gute Transfers gemacht.
Ja, bis dass du ihn überzeugst, da hinzukommen. Also er war letztes Jahr schon in der Eredivisie, war er, glaube ich, bei PSV, hat er schon sehr, sehr starke Leistung gebracht und dass er jetzt nochmal diesen Schritt gemacht hat, ist ja auch nur eine Laie dann, muss man sagen. Openda war jetzt auch kein riesiger Scouting-Coup, der hat ja auch schon 20 Tore letztes Jahr in der Ligue 1 gemacht, aber dass du die ja dahin lotst und dann in so ein System einbaust.
Aber Eredivisie und Ligue 1 sind halt nochmal, also gerade Eredivisie, da haben schon viele Leute abgeliefert, die dann in der Bundesliga nicht überzeugt haben.
Also Ligue 1 sehe ich noch ein bisschen anders, das ist dann schon so vom Niveau doch durchaus ähnlich. Ob du nun gegen Bochum spielst oder gegen Lens, das ist dann, jetzt habe ich Lens sehr unrecht getan gerade. aber du weißt, was ich meine. Aber das funktioniert halt so zusammen. Also es greift ja alles in sich zusammen schon ganz, ganz schnell. Und das ist, glaube ich, das, was der Vorteil ist. Und er hat dann auch ja am Anfang der Saison hat ja zum Beispiel Seiwald noch eine Rolle gespielt. Der spielt jetzt gerade so gar keine Rolle mehr. Aber dafür dieses Haidara-Schlager-Mittelfeld einfach wirklich gut. Auch in den richtigen Spielen, die richtigen taktischen Wechsel. Jetzt mit Dreierkette, das hat sehr, sehr gut funktioniert gegen Köln. Das Pressing ins Leere laufen lassen. Also da kannst du auch nicht meckern. Und sie sind jetzt nicht so wie in Bayern München oder Bayer Leverkusen, dass sie über 90 Minuten dominanten Kurzpass-Fußball zeigen. Aber wirklich in diesen entscheidenden Momenten dieses Konterspiel, das ist da. Das ist ein
sehr bitter, muss man sagen. Dani Almo, du weißt es, du hast ihn 7 Minuten war er so auf dem Feld.
Das ist echt also ja, ich will doch nicht jetzt hier wieder den Kickbase, die kleinste Geige der Welt bei Kickbase spielen. Aber wenn du einen Spieler hältst, weil das heißt, der ist in 3, 4 Spielen wieder da und du denkst, okay, Olmo, das ist der Mann, um den ich meine Mannschaft eigentlich herumgebaut habe. Und dann kommt der wieder und dann es ist schon bitter für mich, aber wie bitter ist es erst für Leipzig?
Ja, aber das ist einfach auch erfahrungswert. Du kannst einen Spieler wie Olmo, kannst auch Rode verpflichten. Das ist einfach, es gibt so Spieler, die machen dich kaputt. Also auch wenn man sagen muss, es ist ja sogar so viel Pech bei Dani Olmo gewesen, dass es gar nicht eine alte Verletzung war, sondern es war ein Foul und er ist auf seine Schulter gefallen. Und also es hatte gar nichts mit seiner normalen Verletzungsanfälligkeit beziehungsweise mit seinen anderen Verletzungen zu tun. Aber man muss sich auch mal in die Lage dieses Jungen versetzen, der gefühlt seit 2 Jahren nur von Verletzungen gebeutelt wird, sich immer wieder zurückkämpft und dann steht er 7 Minuten auf dem Feld und muss direkt wieder runter und vor allen Dingen auch wieder lange jetzt, ne? Also eine Schulterverletzung.
Der ist jetzt raus, ich habe ihn jetzt auch verkauft.
Also Hinrunde ist auf jeden Fall gelaufen.
Hinrunde ist gelaufen, nächstes Jahr vielleicht dann wieder irgendwann. Ist ja auch eigentlich neben Xavi Simmons der beste Spieler für die Offensive und das kriegen sie trotzdem so ganz gut aufgefangen.
Ja, bittere Geschichte für Dani Olmo, gute Besserung aus der Sicht. Dann können wir noch drüber reden, dass Timo Werner in der Startelf stand, auch den Elfmeter gemacht hat. Wie erklärst du dir denn sowas? Wieso denn Timo Werner in der Startelf? Kein Šeško, sagt man Šeško oder Šeško?
Das weiß ich auch nicht, aber
oder Šeško?
Ich glaube, dass die Idee dahinter tatsächlich war, vorne mit Openda, Werner, 2, die hinter die Kette laufen können, auch wenn Prömer hoch anläuft, dann mit Vollgas geben. Das hat ja auch funktioniert. Also Werner hat ja auch da ein ganz gutes Spiel gemacht in der Hinsicht, durfte den Elfmeter schießen, auch um Selbstbewusstsein zu tanken. Ist natürlich hinter Openda, was die Tempoläufe angeht, momentan die Nummer 2, weil Openda auch nochmal eine Torgefahr ausstrahlt, die einen Werner nicht ausstrahlt. Aber könnte auch wichtig sein im Hinblick auf die Nationalmannschaft, dass er solche Spiele dann macht von Anfang an und dann auch gute Leistung zeigt. Also Werner hat gut gespielt, da kannst du wirklich nicht meckern.
Ja. Ich finde noch interessant zu erwähnen, dass Gulaschi auf der Bank saß.
Ja, kommt ja aus einer Verletzung auch, nicht?
Ja, ja, aber wenn er auf der Bank sitzt, dann müsste er ja eigentlich fit sein. Aber Blaswig hat ihn halt auch sehr stark vertreten, das muss man sagen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Gulaschi noch die Nummer 1 ist.
Nee, ist er auch nicht. Also wurde ja auch schon so deutlich gesagt, dass Blaswig halt die Arbeit gut gemacht hat. Gulaschi hat sehr lange gefehlt. Und dass man jetzt dann eben auch weiterhin auf Blaswig setzt. Aber ist ja auch gut zu wissen als Verein, wenn Blaswig dann mal nicht mehr diese Leistung bringt, kannst du Gulaschi reinwerfen. Bulashi ist auch, wie alt ist denn der jetzt? Der ist
ja, schon älter. Also, ich gucke.
33, na gut, okay, das geht.
Das geht für einen Torhüter noch. Ja, und Köln, wenn wir mal gucken auf die Tabelle, dann sehen wir schon das schlimme Bild hier mit gerade mal 4 Punkten aus 9 Spielen. Zuletzt ja immerhin der Sieg gegen Gladbach. Ja. Da hatte man vielleicht in Köln auch schon so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt aufwärts geht. Jetzt muss man natürlich sagen, Leipzig vielleicht auch nicht der Gradmesser für ein gebeuteltes Köln. Da muss man, und du hast ja auch gesagt, es war eigentlich auch jetzt kein Spiel, wo man sich komplett hat.
Ja, in der zweiten Halbzeit dann schon, aber ja,
in der zweiten, ich, in der ersten 40
Halbzeit, Minuten und dann 3 Fehler.
Vielleicht kann man darauf aufbauen, aber irgendwie muss man das ja, aber, ja, von Köln jetzt aus dem System kriegen. Jetzt hast du erstmal ein wichtiges DFB-Pokalspiel in Lautern, das wird auch schwer. Lautern momentan auch sehr gut drauf in der zweiten Liga.
Und dann Augsburg und Bochum.
Und das sind eigentlich die Spiele, wo es drauf
ankommt. Und da hat man sich jetzt dieses zarte Pflänzchen, was man sich durch diesen wirklich überzeugenden Derby-Sieg gepflanzt hat, das hat man wieder so ein bisschen kaputt getreten mit diesem 6-0. Weil es ist so ähnlich wie bei Darmstadt, dass du jetzt nach Leipzig fährst und da einen Punkt holst, das ist das Top-Szenario, aber du weißt ja eigentlich schon, okay, wir verlieren da, aber dann willst du halt nicht 6-0 verlieren. Dann willst du halt dir nicht dein eigentlich bislang doch ganz gutes Torverhältnis in dieser Hinsicht versauen, dass du jetzt auch vom Torverhältnis her ganz unten mit dabei bist. Ja, die müssen jetzt dann diese nächsten Spiele gewinnen, aber ich finde auch, dass sie das grundsätzlich ja die Klasse haben. Das sieht man ja auch in diesen Spielen, aber das waren halt ein Abspielfehler und dann Xavi Simons so freigelassen, die Läufe nicht aufgenommen. Das sind so Kleinigkeiten, aber gegen Leipzig darfst du nicht machen.
Wackelt der Stuhl von Steffen Baumgart?
Ich habe schon am Wochenende ein Gedankenspiel irgendwo gehört, dass Köln entlässt Baumgart und
tauschen.
Union lässt Fischer und dann tauschen beide. Trainertausch. Weil Baumgart hat ja auch eine Vergangenheit, weil du denkst, nee, ich kann es mir nicht vorstellen, noch nicht. Also wenn er jetzt in den nächsten beiden Spielen nicht irgendwie mindestens 3 Punkte holt gegen Augsburg und Bochum, dann wird, glaube ich, die Diskussion so richtig hochkochen. Aber ich kann es mir jetzt
nicht vorstellen. Pokal aus in Lautern, keinen Einfluss auf.
Meinst du? Ich glaube, ja, es kommt aufs Wie an, aber ich glaube,
kommt aufs Wie an,
wenn du halt im Pokal ausscheiden kannst gegen den Zweitligisten, dann auswärts bei Lautern. Ich finde, das ist noch mit das verschmerzbarste Szenario.
Kann man so sehen, ja, finde ich auch. Okay, dann machen wir weiter. Auf jeden Fall Köln weiterhin unten im Tabellenkeller. Und wen haben wir noch? Wir haben noch.
Du kannst nach oben gehen, du kannst unten gehen.
Ja, lass uns Stuttgart-Hoffenheim machen. Dann haben wir oben alles durch. Stuttgart 2-3 gegen TSG Hoffenheim. Die erste Niederlage seit, weiß ich nicht, 1000 Spielen von Stuttgart. War es das? Ist der Hype-Train jetzt am Bahnhof angekommen? Ist jetzt zu Ende? Oder war das nur so ein kurzer Ausrutscher? Wie siehst du die Situation?
Man kann das ja auf negative und auf positive Art sehen.
Dann bitte negativ.
Negativ. Gyrassi ist nicht mehr da. Gyrassi fehlt verletzt. Und prompt schaffen sie es nicht, die Tore zu machen. Prompt fehlt halt dieser Faktor vorne, der eben dafür sorgt, dass du in diesem Spiel nicht 2-1-3 oder 0-2 hinten liegst, sondern irgendwie 1-1 oder 2-2 steht. Es geht ja auch sehr passend, dass Undav den Elfmeter verschießt, nachdem Gyrassi diese Saison, glaube ich, schon 5 Elfmeter verwandelt hat und dann der erste Elfmeter ohne Gyrassi, zack, direkt verschießt Undav. Das hätte
er hat aber noch ein Tor gemacht.
Hat noch ein Tor gemacht, aber das hätte das Spiel auch nochmal gedreht. Undav hat ein gutes Spiel gemacht, hat auch sehr kombinativ gezeigt, aber war halt vor dem Tor nicht ganz so makellos, wie es ein Gyrassi in den vergangenen Wochen war. Und das waren dann diese Chancen, die gefehlt haben. Die Chancen, die gefehlt haben. Und auch bei Kontern standen sie nicht so gut wie zuletzt, haben da diese 2 Konter in der ersten Halbzeit zugelassen. Einer ist dann in den Elfmeter gemündet, der andere dann in den Treffer von, war glaube ich Prömel, hat das erste Tor geschossen. Das war der kritische Teil. Aber wenn du es positiv sehen willst, musst du sagen, die waren ja nicht schlechter als Hoffenheim. Mhm. Die haben wieder 70% Ballbesitz gehabt und haben auch ihre Chancen bekommen. Und sie hatten auch eigentlich die besseren Chancen, als Hoffenheim das hatte. Hoffenheim hat wieder aus sehr wenig sehr viel gemacht und dann sich versucht, mit defensiver Stabilität zu retten und waren gar nicht so stabil. Also Stuttgart hätte das auch dieses Spiel gewinnen können, haben jetzt mal Unvermögen gehabt, aber die Leistung, von der Leistung her war es ja keine Delle.
23-7 Torschüsse.
23-7 Torschüsse, auch bei Expected Goals vorne, 70% Ballbesitz. Da kannst du nicht so groß meckern und auch nur hat mir nach dem Spiel geschrieben, alles gut. Ich meine, sie haben immer noch die Punkte, die sie brauchen, haben einen riesen Vorsprung und haben eine gute Leistung gezeigt und machst du nächste Woche aus denselben Chancen wieder Tore. Kannst natürlich jetzt wieder fragen, okay, ist das jetzt dieses alte Stuttgart, was wir auch in der vergangenen Saison häufig besprochen haben, gutes Spiel, aber hinten dann in den entscheidenden Momenten nicht wach genug und vorne die Chancenbewertung mangelhaft. Hatte Gyrassi das so ein bisschen überdeckt? Mal schauen, aber Undaf hat ja jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht. Wirklich.
Weiß man schon, wie lange Gyrassi ausfällt?
Der fällt, glaube ich, noch ein bisschen aus. Ich glaube, mindestens bis zur Länderspielpause müsste ich mal googeln.
Ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, dass er sogar eventuell vor der Länderspielpause zurückkommen soll. Ja. Aber
ich sehe nur, dass er mit 800 Euro Pulli kam. Steht hier bei Bild.de.
800 Euro Pulli?
Hm. Ja. Wann der wieder da ist, habe ich jetzt auch noch nicht rausgefunden, aber
ja. 800 Euro für einen Pulli.
Ja, ich mach das ja ab und zu. Ich finde, es gibt Bundesliga-Trainer, die tragen mal so, manchmal denke ich mir, das sind so Pullis, die würden auch mir stehen. Und dann mache ich einmal eine Google-Suche, wie teuer sind denn diese Pullis? Und dann trage ich sie doch nicht. Ja. Weil da läuft halt keiner mit unter 500 Euro rum. Und die sehen halt eigentlich genauso aus wie das Ding, was ich jetzt trage, nur halt dann hier irgendwo Markenlogo.
Ja, das ist, die, so wissen, ist nicht, das wo, die wissen nicht, wohin mit der Kohle.
Ja, und das hast. Kannst du auch ausgeben.
Okay, also Hoffenheim, kann man sagen, nach der Niederlage gegen Frankfurt, hat sich zumindest schnell erholt, ist wieder mit einem Sieg dabei und hat ja auch den Vorsprung jetzt wieder ausgebaut zur Eintracht mit 4 Punkten und bleibt am Ball. Also Hoffenheim 18 Punkte, das ist 3 Punkte hinter Dortmund und Stuttgart und den Champions-League-Plätzen.
Ja, also Hoffenheim ist die Mannschaft, die aktuell am meisten ihre Expected Goals overperformed, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch, die vorne ja sehr gut ihre Chance bewerten, was ja auch eine Qualität ist. Man sagt dann mal, ja, die haben so Glück, aber die ist ja auch eine Qualität, wenn du vorne eben einen Bayer hast, der diese Läufer, der die Abwehr macht, der auch sich sehr gut mit Weghorst ergänzt momentan. Und hinten haben sie halt Baumann. Und am Wochenende vom Twitter-Experten Sascha, der ja mal auf Twitter unterwegs ist, hat schon geschrieben, wenn Baumann halt nicht bei einem unbedeutenden Verein wie Hoffenheim arbeiten würde, würde jeder davon reden, dass das der geilste Torhüter der Bundesliga ist. Weil der hat jetzt schon zum wiederholten Mal einfach mit so völlig absurden Paraden seinen Verein gerettet. Muss jetzt nicht, ob er der geilste ist, ist jetzt eine andere Frage, aber der ist halt schon eigentlich komplett schon unterbewertet, weil er halt in Hoffenheim spielt, aber der rettet diese Saison wieder die Mannschaft mit Zelts.
Fährt er mit zu EM?
Das wäre ein guter Torwart. Also, der meckert auch nicht, wenn er als dritter Torwart da mitfährt. Der sagt, danke, dass ich dabei sein darf bei der Heim-WM. Das ist wirklich ein herausragender Torwart.
Ja.
Da kannst du ja machen, was du willst in Deutschland. Also da haben wir, haben wir vielleicht ein bisschen Nachwuchsprobleme, also aber ob du nur Trapp mitnimmst oder Baumann, ist sowieso scheißegal, die spielen keine Minute.
Also du sagst ja. Ter Stegen, Trapp, Baumann.
Und kein neuer.
Okay, ja, dann wie haben wir denn? Hier ist gar keine Zeit. Müssen wir Werbung machen oder ist das älter, was die Anzeige da angeht? Ich habe nicht hingeguckt.
Die ist aktuell.
Okay, dann machen wir, jetzt leuchtet's rot. Dann machen wir eine kurze Werbung und dann sprechen wir hier noch weiter über so spannende Spiele wie zum Beispiel, was fehlt denn überhaupt noch? Leverkusen gegen Freiburg fehlt noch und das war auch ein sehr schönes Spiel.
Beim Tanken Geld sparen oder Punkte sammeln? Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als ClubSmart-Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell ClubSmart-Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankung von Shell Fuel-Safe-Kraftstoffen, Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell-Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell-App laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten.
So, willkommen zurück bei Bundesliga. Heute in Kleinstbesetzung Tobias Escher und ich. Und dafür kommen wir gut voran. Es fehlen noch 3 Spiele. Du darfst dir eins aussuchen jetzt, Tobi.
Waren wir gerade oben oder unten? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wir waren gerade bei Stuttgart-Hoffenheim.
Ja, also gut, dann machen wir oben schnell weiter. Da fehlt doch, glaube ich, noch die Partie von niemand. Doch, von Leverkusen. Der Tabellenführer. Einfach vergessen.
Der Tabellenführer wieder mal mit einer sehr starken Leistung und vor allen Dingen mit Florian Wirtz in absoluter Topform. Kann man gar nicht anders sagen. Der hat diesem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, ein Traumtor geschossen und ein anderes vorbereitet auch noch. Also 2 Punkte an beiden Toren beteiligt. Und auch wenn es nur 2-1 ausging, muss man sagen, Freiburg hat hier den Bus geparkt. mit einem 4-1-4-1 hat von Anfang an gesagt, ey, wir wollen hier einfach nicht abgeschossen werden. Und mit ein bisschen Glück können wir über Standards oder mal einen gut gesetzten Konter hier sogar noch was mitnehmen. Das Spiel war rein von den Toren her war das eng, aber von der Spielanlage her war das fast ein Klassenunterschied, meiner Meinung nach.
Ja, also auf jeden Fall die ersten 60 Minuten. Also die ersten 60 Minuten hatte man so Vibes von FC Barcelona gegen Inter Mailand 2010. Die Alten erinnern sich dran. Wirklich Freiburg am eigenen Strafraum, 4-1-4-1. Haben sie auch gut gemacht. Kannst ja nicht meckern. Duan Grimaldo aus dem Spiel genommen, hat er sehr gut gemacht. Aber der hat Leverkusen halt nur Ball gespielt. Sofort, wenn der Ball verloren ging, wieder erobert. War sofort wieder in den eigenen Reihen und die haben sich den Gegner zurechtgelegt.
Sehen wir bei Leverkusen eine Mannschaft, die mehr oder weniger fast perfekt zusammengestellt ist? So, die einfach, wo alle Positionen, wenn sie zumindest fit sind, einfach super aufeinander abgestimmt.
Das merkst du allein daran, dass die ja seit Wochen in derselben Elf spielen. Also in der Europa League, da machen sie nochmal ein paar Wechseleien und das funktioniert dann auch ganz gut, aber in der Bundesliga ist ja eigentlich immer selbe Elf. Wenn Palacios mal aus von der Nationalmannschaft kommt, vielleicht nochmal ein anderer, aber ansonsten immer dieselbe Elf, immer dieselben taktischen Rollen und das funktioniert einfach. Es funktioniert einfach. Du hast das Selbstverständnis, du hast den Ball immer sofort wieder zurück. Ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, den du da nicht vergessen darfst, weil man ja über Ballbesitz redet und über Offensive, aber die erobern den Ball sofort wieder zurück. Also die setzen den Gegner sofort gemeinsam unter Druck, dass da gar keine Konter aufkommen. Und dann hast du vorne Kombinationsfreude, aber du hast halt eben auch die Einzelkönner. Also das war jetzt nicht so, Freiburg hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, wenn du bedenkst, die haben einfach nur den Bus geparkt und die haben da hinten gestanden. Und das war auch nicht so, dass Leverkusen da viele Chancen hatte. Aber dann kommt einfach ein Wirtz, zieht 5 Mann auf sich, legt sich dann den Ball so lange zurecht, bis er den dann ins Tor schlänzen kann. Das ist ja auch eine Qualität, die halt keine andere Mannschaft hat.
Wer hat sogar noch mal die Latte getroffen, glaube ich, auch noch im Spiel.
Ja, das war schon der Hammer. Also die ersten 60 Minuten waren schon wirklich, das war so spanischer Fußball in Reinkultur, wie man sich das vorstellt. Aber muss man auch sagen, sie kriegen es nicht über 90 Minuten hin. Das kann man dann noch kritisch anmerken, weil die letzte halbe Stunde, dann hat Freiburg gesagt, okay, jetzt gehen wir nochmal auf 4-4-2, jetzt gehen wir nochmal offensiv ran. Haben ein Tor nach Standard gemacht. Standard ist ja das Thema bei Leverkusen, Standard, was wir ja so die ganze Zeit belabern und haben auch gute Chance gehabt nach Standards. Und dann hat Leverkusen ein bisschen zu passiv agiert und hat plötzlich Freiburg das Spiel und hätten dann auch vielleicht sogar noch mit etwas Glück den Ausgleich schießen können. Also bei 90 Minuten haben sie es nicht durchgezogen bekommen, die Leverkusen, aber die ersten 16 Minuten waren schon eine richtige Ansage. Auch jetzt ja nicht gegen es ist ja nicht gegen Bochum oder gegen irgendeinen Club aus der unteren Tabellenhälfte, sondern gegen Freiburg, die halt auch Europa League spielen. Ja. Klar ist Leverkusen finanziell nochmal 3 Nummern über Freiburg, aber trotzdem ist das ja schon nochmal ein anderer Gegner gewesen.
Ich glaube, Freiburg kann man positiv erwähnen, dass sie bis zum Ende das Spiel eigentlich offen gehalten haben und dann auch mit Sildilla nochmal sogar eine Riesenchance hatten. Und dann wäre der Plan ja auch tatsächlich aufgegangen, dass man was mitgenommen hätte. So ist es dann aber beim 2-1 und meiner Meinung nach auch beim verdienten Sieg gewonnen, weil da einfach wirklich die bessere Mannschaft gewonnen hat. Trotzdem, Freiburg kann da mit erhobenen Hauptes, glaube ich, da aus dieser Schlacht gehen und sagen, okay, das, was wir auch vorhin angesprochen haben, sich nicht abschießen zu lassen, sondern irgendwie zu sagen, wir haben hier gut kompakt gestanden. Und mehr ist dann in Leverkusen vielleicht auch zurzeit einfach nicht drin. Man muss sich nur mal angucken, wen die da einwechseln. Auch erst übrigens in der 85. Minute. Mhm. Ja, also trotzdem Adli, Teller, Loschek, das sind alles Spieler, die wahrscheinlich in Freiburg alle in der Startelf stehen würden. Patrick Schick wieder fit, durfte das erste Mal wieder ein bisschen, 90. Minute eingewechselt, aber durfte wieder auf den Rasen. Hinkapje, wie spricht man es aus? Hinkapje?
Ich glaube, Hinkapje einfach schon.
Hinkapje. Und dann hast du auf der Bank noch Stanisic, Amiri und Andrich. Also Stanisic von Bayern gekommen, Andrich letzte Saison absoluter Stammspieler in Leverkusen.
Nationalspieler aktuell.
Ja, ist aktueller Nationalspieler, Amiri Ex-Nationalspieler. Also die haben schon einen ganz guten Kader. Das ist einfach so. Und einen ganz guten Trainer auch. Und vor allem einen sehr hübschen.
Die marschieren und marschieren und marschieren. Die machen da keinen Fehler. Das ist
also es wird ein spannender Titelkampf diese Saison. Leverkusen, Bayern, Leipzig, Dortmund, weiß ich noch nicht. Muss man nächstes Wochenende abwarten. Aber das könnte diese Saison sogar ein Drei- oder Vierkampf werden.
Ja, mal gucken, ob Leverkusen diese Form behält. Weil sie leben ja auch davon, dass aktuell wirklich diese gesamte erste Elf, alle Spieler wirklich in herausragender Form sind. Sind ja auch noch teilweise junge Spieler dabei. Ich habe zum Beispiel bei Boniface, der ist ja so wie eine Rakete reingeschaut in die Bundesliga, hat jetzt auch mehr so Aktionen, wo er sich verdribbelt oder wo dann was nicht klappt dabei.
Also wird auch beim Afrika-Cup sein.
Wird auch beim Afrika-Cup sein, genau. Also klar ist die Frage, ob sich das über eine ganze Saison trägt, aber da bin ich erstmal optimistisch. Erstmal bin ich optimistisch, weil ich ja auch das Vertrauen in den schönen Mann Xabi Alonso habe. Ich
guck mal gerade, welche Spieler noch beim Afrika-Cup sind.
Ich glaube, jetzt gar keiner von Tabsoba. In der Abwehr vielleicht noch.
Kosunu? Tabsoba, Kosunu. Also hast du schon die Dreierkette gesprengt, hast den Sturm. Aber es sind auch, wenn ich gerade sehe, wer bei Frankfurt alles fehlt. Hier, Chaibi, Marmusch. Da muss man sich halt auch, ich weiß nicht, wie viele Spiele das ausmacht. Gyrassi in Stuttgart, Haidara in Leipzig, ja. Masraoui bei den Bayern.
Wie viele
Bayern,
Spiele sind das? Sind ein paar Spiele dann
drei,
im Januar
vier.
Oder sowas, ja.
Und dann ist halt noch die Frage, wie viel Pause. Adli auch noch bei Leverkusen. Hm. Skiri auch noch bei Frankfurt. Oh, das sind schon drei Stammspieler. Hm. Also das ist etwas, womit sich die Vereine trotzdem, ob sie wollen oder nicht, auseinandersetzen müssen. Zum einen steigt natürlich für diese Spieler die Verletzungsgefahr. Aber du weißt auch nicht, wenn die vom Afrika zurückkommen, je nachdem, wie weit die Mannschaften jeweils kommen, in welchem Zustand kommen die zurück? Wie mental und körperlich fit sind die? Wie angeschlagen, wie ausgebrannt? Also das ist ein Thema, mit dem sich die Vereine beschäftigen müssen. Und es kann natürlich dann auch noch mal Einfluss nehmen.
Ja, bin ich gespannt.
Ja. Wir machen weiter. Das war jetzt Leverkusen. Bleibt natürlich, wir gucken noch mal ganz kurz auf die Tabelle. Dann sehen wir es hier noch mal mit 2 Punkten Vorsprung vorm FC Bayern. Und bleibt dementsprechend ungeschlagen noch in dieser Saison auf Tabellenplatz 1. Und
schon krass, dass man nach 9 Spieltagen 3 Mannschaften hat, die noch ungeschlagen sind. Und sogar 2, die noch kein einziges Spiel gewonnen haben.
Ja, Bochum und Mainz, ne?
Ja.
Ja, dann machen wir doch mal weiter mit Bochum und Mainz.
Habe ich sogar richtig schön den Ball in den Lauf gespielt. Tödlicher Pass.
Wir wissen ja jetzt, mehr oder weniger schon mit der Aussage, die du gerade getätigt hast, dass es unentschieden war.
Tut mir leid für den Spoiler.
2-0, gefühlte Niederlage, würde ich trotzdem sagen, für den VfL Bochum, denn der Ausgleich fiel in der 90. plus 6. Das ist natürlich schon bitter, gerade auch jetzt im Abstiegskampf, da dann nochmal die Punkte an einen Direktkonkurrenten so abzuschenken, während Mainz mit so einem späten Tor natürlich und dann auch dem späten Ausgleich sich wie ein moralischer Sieger fühlen kann. Oder wie
ja, vor allem, wenn du die erste Halbzeit anschaust, aus Bochumer Sicht, 8-0 Torschüsse, du trittst wirklich dominant auf, du schaffst es immer wieder auch das Pressing der Mainzer zu überspielen, du schaffst es immer wieder auch in gefährliche Zonen zu kommen, vielleicht nicht diese Passgenauigkeit, die du vielleicht von einem Top-Team in der Bundesliga kennst, aber Suarez, der immer wieder ins Mittelfeld zieht, da eine Überzahl schafft. Das war schon sehr vernünftig gespielt und dann musst du dich eigentlich fast schon ärgern, dass du zur Halbzeit da nur in Anführungszeichen 1-0 führst gegen eine Mainzer Mannschaft, die mal wieder komplett neben sich steht, die mal wieder nach vorne gar nichts anbietet außer lange Bälle, wo du bei Ajorg teilweise das Gefühl hast, der hat gar keine Lust da so in diese langen Bälle reinzugehen, der hängt da vollkommen in der Luft, ist vollkommen weg und dadurch auch Onisivo und Gruda überhaupt nicht im Spiel und das war gruselig. In der zweiten Halbzeit dann besser von Mainz, da sind sie dann besser ins Spiel gekommen. Bo Svensson hat ja schon nach 30 Minuten das erste Mal gewechselt und dann in der Halbzeitpause das zweite Mal. Barkok hat dem Spiel, finde ich, durchaus was gebracht. Der hat dann einen Zug nach vorne gebracht und mit Viererkette dann nach der Pause hat das dann besser ausgesehen. Aber trotzdem, Bochum geht dann auch wieder verdient nach dem Ausgleich 2-1 in Führung. Schlotterbeck, erst der Unglücksrabe beim Eigentor und dann aber vorne der entscheidende Mann, der das Tor schießt. Ja, aber dann in der Schlussphase völlig unnötiges Foul von Lucia an der Seitenlinie, der zum Freistoß führt. Völlig unnötig, da ich glaube, es war, wer hat das Tor gemacht? Kraus hat das Tor gemacht, glaube ich.
Mhm.
Völlig, 2-2, ja. Ja, völlig unnötig, den da am Strafraum freizulassen und zum Schuss kommen zu lassen. Dann noch mit Pech abgefälscht ins eigene Tor. Also da kam alles zusammen für Bochum. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr, sehr ärgerlich.
Ja, unglückliche Niederlage. Warum wurde Kor so früh ausgewechselt? Hat er verletzt?
Nö, der war einfach schlecht.
Nach 30 Minuten?
Ja, da hat er Core und Bell rausgenommen. War auch dann mit taktischer Wechsel auf Viererkette begründet. Er hat dann auch zur Halbzeit ging er auch dann auch noch. Ich muss mal kurz gucken. Ah, York ging dann zur Halbzeit raus, der wirklich unterirdisch war. Das war einfach taktischer Wechsel. Weil dieses 5-3-2, 5-2-3 gebildet überhaupt nicht funktioniert hat. Also Bochum.
Aber man muss natürlich trotzdem sagen, es war am Ende doch ein bisschen glücklich für Mainz, dass sie dann noch das Unentschieden machen, auch wenn es nicht unverdient war, aber es war.
Ja, sie haben eine bessere zweite Halbzeit gespielt, aber wenn du natürlich in der 90. In der Nachspielzeit, letzte Minute Nachspielzeit, du liegst 1-2 hinten, hast halt überhaupt keine Torchance, hast überhaupt keine Idee, wie du nach vorne reinkommen willst, kriegst du dann diesen Freistoß zugesprochen, auch nur aus Dummheit von Lucia, weil er da im Mittelfeld den Gegenspieler abräumt. Da ist natürlich Glück,
Ja, aber ich frage mich halt bei Mainz, jetzt minus 15 Torverhältnis, 3 Punkte von 27 möglichen, also 3 von 27, Leute, überlegt euch das mal. Gegen wen will denn Mainz gewinnen in dieser Liga? Und wie?
Ja, wir haben jetzt ja auch die entscheidenden Wochen ausgerufen gehabt, weil jetzt ja als eben, wollten glaube ich 3 Punkte aus den, also wollten 6 Punkte, ich weiß, irgendwas haben sie ja in Punkte mehr sich ausgerufen jetzt als Ziel und das wird jetzt schon wieder ganz schwierig mit diesem einen Punkt gegen Bochum.
Das ist jetzt DFB-Pokal bei der Hertha. Mhm. Auch absolut Chance rauszufliegen. Ja. Ne? So, dann hast du zu Hause gegen Leipzig, wird fast, also in der Verfassung unmöglich, da was zu holen. Und dann bist du auswärts in Darmstadt und bist eigentlich schon, also
unter Zugzwang.
Ja, da musst du eigentlich gewinnen, wenn du noch, also ich will jetzt nicht sagen, dann bist du schon abgestiegen, aber dann ist, glaube ich, auch, wenn du da nichts holst, ist Bo Svensson eigentlich nicht mehr tragbar.
Ja, ich habe das Spiel halt auch immer noch als mit angeschaut und was mich schockiert hat, war diese erste Halbzeit. Weil du halt offensiv komplett ideenlos warst. Das waren halt wirklich nur lange Bälle. Sie hatten gar kein Mittelfeld in dieser Phase. Und Ajorg, der vorne, ich weiß nicht, ob der keine Lust hatte. War halt wirklich überhaupt nichts. Da ist überhaupt nichts zustande gekommen. Aber dann auch dieses Kampf, was du ja eigentlich von Mainz so kennst sonst. Das haben sie auch nicht hinbekommen halt mit Bochum wirklich, um diese Bälle im Mittelfeld zu kämpfen. Und Bochum hat dann teilweise einfach zu hektisch gespielt, weil die jetzt nicht die spielstärkste Mannschaft sind. Aber diese erste Halbzeit war nicht gut. Kannst du ja wirklich noch sagen, nach der Pause Moral gezeigt, zweimal nach Rückstand zurückgekommen, auch wirklich nach der Pause ein besseres Spiel von Mainz, wo sie auch Chancen sich erarbeitet hatten mit der Viererkette. Darauf kannst du aufbauen, aber ansonsten hat da Mainz gerade in der ersten Halbzeit gespielt wie ein Absteiger.
Mhm. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und dann habe ich immer diese Bilder von Bo Svensson gesehen. Das ist mir jetzt schon seit einigen Spielen aufgefallen. Der wirkt halt sehr. Ja, klar, den Umständen entsprechend. Logischerweise, dass der da jetzt nicht mit einem riesen Grinsen sitzt, aber er sieht auch unglaublich frustriert und teilweise auch resigniert aus. Mhm. Wie der da sich dann manchmal so in seine Bank zurückzieht und er sieht so einfach so wütend und frustriert aus und ich will da jetzt auch nicht irgendwas was kreieren, was vielleicht gar nicht da ist, aber es ist mir nur so aufgefallen, dass da irgendwie. Es fühlt sich momentan nicht gut an, aber es liegt natürlich auch an den Ergebnissen. Es ist ja klar, dass der Trainer auch frustriert ist, wenn du Tabellenletzter bist. Also es ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so was Besonderes. Nur die Frage ist, kann er dann auch noch mal selber sozusagen sich so aufraffen und so voranmarschieren, wie das die Mannschaft dann vielleicht braucht? Das ist so ein bisschen das, was ich mich frage. Oder ist der mittlerweile schon so frustriert und am Resignieren, dass du vielleicht irgendwann nicht drumherum kommst und sagst, okay, wir brauchen da jemanden, der noch mal mit frischer Energie reingeht und die nochmal aufwirbelt.
Ja, ist auch so ein bisschen das Ding, wie auch bei Union Berlin ja schon besprochen wurde. Du hast einen Trainer, der in den vergangenen Jahren mit einer bestimmten Art des Fußballs, die auf Gier gefußt hat, die darauf gefußt hat, den Gegner zu nerven, die aber auch ein bisschen darauf gefußt hat, dass der Gegner kein Mittel gegen dieses Spiel findet. Und dieser Trainer hat es noch nicht geschafft, da eine neue Facette in diese Mannschaft zu bringen. Und jetzt in der Bundesliga schaffen es immer mehr Gegner halt, diesen Spielstil zu knacken. Also du kannst nicht mehr sagen, dass du gegen Stuttgart, gegen Hoffenheim irgendwie Punkte holst. Selbst ein Bochum hat jetzt in die Mitte ziehenden Außenverteidiger gespielt und dann teilweise taktisch hochwertigen Fußball gezeigt. Das ist nicht mehr so einfach. Und da bin ich jetzt gespannt, was Svenssons Antwort ist. Vielleicht mal dieser Versuch mit der Viererkette jetzt längerfristig mal wagen. Wobei jetzt kommt wieder Leipzig in der Bundesliga, da wirst du wahrscheinlich wieder hinten mit Fünferkette spielen müssen, auch aufgrund des Gegners.
Jetzt erstmal Mittwoch gegen Hertha.
Ja, gegen Hertha, gut, okay. Ich zähle mal die Pokalspiele nicht so richtig dazu, das ist aber so ein Bonus für mich.
Ja, aber da kann es natürlich schon sein, dass ein Trainer da auch schon Sachen ausprobiert, die wir dann quasi im nächsten Spieltag sehen. Deshalb bin ich gespannt, ob es da irgendwelche Konsequenzen geben wird. Gerade sowas Ajorg, Barkok, könnte ich mir vorstellen, dass da was in der Startelf sich tut. Aber ja, also Mainz bleibt das Schlusslicht. Mainz bleibt Mainz. Übrigens, ich bin ja niemand, der sich damit brüstet, dass er irgendwie richtige Prognosen getroffen hat. Aber an der Stelle muss ich sagen, weil ich viel angefeindet wurde, dass ich Mainz auf den Abstiegsplatz getippt habe. Es haben mir auch viele Leute geschrieben, dass ich die Eintracht vor Union und Freiburg getippt hätte, wäre mal wieder meine Eintracht-Brille. Ich möchte es einfach nur mal hier, I just put it out there. Ich sag's einfach mal und dann nimmt sich jeder daraus, was er will.
Es ist ja noch, die Saison ist noch lang.
Die Saison ist noch lang.
Neun Spieltage.
Ja, aber ich feiere jetzt schon. Ja. Mein Recht haben. Was fehlt noch? Haben wir noch was? Gladbach-Heidenheim.
Gladbach-Heidenheim, ja.
Gladbach mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim 2:1. Tore 1:0 schon in der 4. Spielminute von Player und dann nochmal ein Eigentor von Föhrenbach. Das dritte Eigentor diesen Spieltag, glaube ich. Und ein Tor von Dingschi auf Seiten von Heidenheim. Was kannst du uns über dieses großartige Spiel sagen? Ihr merkt schon, ich habe keine Ahnung.
Ich habe es auch nur in der Zusammenfassung gesehen. Ich habe auch nur gesehen, dass Gladbach wieder sehr gute Standards hatte und da auch wieder einige Chancen und auch beide Tore waren ja, glaube ich, nach Standardsituation. Das überhaupt schien Gladbach in der ersten Halbzeit sehr dominant zu sein und auch sehr gut immer wieder in die Tiefe zu spielen, immer wieder Jordan und Player mit Bällen zu füttern. Und Heidenheim hat sich dann wieder sehr weit auseinanderziehen lassen und in der zweiten Halbzeit kam Heidenheim noch ein wenig, aber es war dann zu wenig, um auswärts wichtige Punkte zu holen. Und das war auch ein wichtiges Spiel für Gladbach ein Stück weit, nach dieser Derby-Niederlage sich so zurückzumelden mit einer guten Leistung. Ich glaube, das war schon eine sehr positive Leistung, ein sehr positives Ergebnis auch, das Gladbach da mitnimmt.
Ich kann Gladbach immer noch nicht so richtig irgendwie einschätzen. Also sie sind halt momentan, wahrscheinlich lügt dieser Tabellenplatz nicht, dass sie wirklich einfach momentan so eine Mittelfeldmannschaft sind, wo du eben meistens bei diesen Mittelfeldmannschaften, das weiß ich ja selbst, weil die Eintracht auch mehr oder weniger dazu gehört, beziehungsweise jahrelang dazu gehört hat, diese Inkonstant, dass du, wenn alles klappt, kannst du auch richtig guten Fußball spielen, nur du kannst es nicht von Spieltag zu Spieltag aufrufen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Gladbach auch ein bisschen im Umbruch ist. Aber das war schon nicht selbstverständlich, dass du nach dieser Klatsche gegen Köln, wo ja jeder gesagt hat, ausgerechnet wir verlieren gegen Köln und so weiter, dass du dann gegen schwer zu bespielende Heidenheimer einen Dreier holst. Das spricht für Gladbach. Wir gucken mal.
Gladbach ist auch immer das schwierigste Team. Ich schreibe immer raus, wie die taktische Aufstellung ist und welche Spieler gemacht wurden. Und das ist immer geil, wenn du so ein Team wie Leverkusen hast, wo du einfach SDRGC, SDRGV Copy-Based machen musst. Aber Gladbach musste jeden Spieltag immer 5 Spieler ersetzen, die taktische Formation nochmal umstellen, weil die immer was anderes machen. Wir haben jetzt ja wieder auf Viererkette umgestellt an diesem Spieltag. Das ist jede Woche was anderes.
Eine Sache bleibt gleich. Der Gegner. Im DFB-Pokal wieder gegen Heidenheim.
Ach so.
Und wieder zu Hause. Die bleiben wahrscheinlich direkt einfach da. Lustigerweise, morgen spielt Gladbach gegen Heidenheim.
Du sagst Apache, aber.
Wieso Apache?
Der bleibt doch gleich.
Ach so, Apache bleibt gleich. Wie geht der Song? Sing mal.
Nicht, aber sagt er, das ist doch sein Spruch. Apache bleibt gleich.
Ja. Paul weiß es.
Ja. DFB-Pokal gegen Heidenheim. Ich glaube, DFB-Pokal-Woche. Ja, das ist irgendwie, die kommt immer so aus dem Nichts heraus, diese DFB-Pokal.
Ja, ich habe es auch noch nicht gecheckt, dass diese Woche schon wieder englische Woche ist. Aber dann nach gehen wir mal auf die Bundesliga, dann auswärts in Freiburg, zu Hause gegen Wolfsburg. Das sind Vereine auf Augenhöhe mit Gladbach. Das ist für mich eine Standortbestimmung nach diesen zwei Spielen Freiburg-Wolfsburg, wo die Saison für Gladbach hingehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und Heidenheim, gegen wen spielen die jetzt? Die haben jetzt nach diesem guten Saisonstart jetzt 3 Niederlagen am Stück, auch mit defensiv zweifelhaften Leistungen zuletzt. Hätten jetzt auch gegen Gladbach 1-2 Tore mehr noch kassieren können. Die müssen sich ein bisschen wieder fangen und auch nicht nur zu Hause Punkte machen.
Und das wird schwer. Wenn jetzt zu Hause gegen Stuttgart, die werden auf jeden Fall heiß sein. Und dann auswärts in München. Also
da ist noch die Chance, dann sich dem Torverhältnis von Darmstadt wieder anzunähern.
Ganz genau. Also muss man mal gucken, auch da die Wochen der Wahrheit. Das ist so ein schöner, geflügelter Satz. So, dann haben wir alle Spiele durch und gucken mal nochmal zum Abschluss auf die Tabelle, dass wir das hier nochmal alles einordnen können. So sieht es aus nach dem 9. Spieltag. Und wir haben jetzt also auf jeden Fall eine englische Woche mit DFB-Pokal vor uns und dann am Wochenende normaler Bundesligaspieltag. Das heißt, am Montag, wenn auch Nils wieder da ist, haben wir eine Menge zu bereden.
Ja.
Kannst du schon was sagen zur nächsten Folge?
Ich glaube, Nico ist auch wieder da. Ich glaube, wir haben jetzt das, nachdem jetzt diese Herbstferien endlich vorbei sind, aus Sicht der Zuschauer endlich,
ja,
da haben wir jetzt mal wieder Vollbesetzung kommende Woche. Und dann auch mit dem Topspiel Bayern gegen Dortmund, das uns hoffentlich reich beschenkt.
Ich finde das wird gut, ja.
Ich finde das immer so schön. Ich habe ja die letzte Folge auch gehört als Podcast. Muss ich gestehen, ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie nur gehört.
Mhm.
Dieses Format, wie viel Bandbreite das hat. Wir haben heute hier sehr ernst und sehr
sachlich
über den Spieltag geredet. Letzte Woche dann eher
Da war niemand für Sachlichkeit da.
Da waren ein paar schöne Gags mehr bei euch dabei.
Ich passe mich einfach der Situation an. Ich bin ja nur Moderator, das heißt, ich muss ja nur vermitteln im Prinzip. In dem Fall vermittle ich jetzt Sachlichkeit im letzten Mal. Was soll ich mit Noah und Nico denn ernsthaft überhaupt
machen? Du bist der Achter, der zwischen den Strafräumen hin und her
wo man mich hinsetzt. Auf welche Position du mich setzt.
Ja. Genau.
Ja. Nee, aber vielen Dank. Es war trotzdem eine sehr schöne Folge. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu den Spielen denkt. Wo haben wir Mist gelabert? Wo hatte ich wieder recht? Und lasst ein Like da und ein Abo. Bald übrigens, können wir schon mal ankündigen, kommt unser eigener Bundesliga-Channel.
Oh ja.
Wir rühren schon mal die Werbetrommel, obwohl er noch nicht da ist. Aber es wird einen eigenen YouTube-Channel geben für Bundesliga. Ja. Und da planen wir dann auch neben Bundesliga auch immer mal wieder kleinere Videos oder Sachen zu machen. Das ist alles momentan in Planung. Wird wahrscheinlich zur Rückrunde dann passieren, aber könnt ihr euch schon mal vormerken.
Genau, und wir sagen auch rechtzeitig Bescheid und dann werden die Videos auch dann erstmal so parallel veröffentlicht, damit alle das mitbekommen. Hey, da drüben geht's weiter. Aber wenn ihr ihn abonnieren könnt, sagen wir euch Bescheid.
Ganz genau. In diesem Sinne, eine gute, erholsame Woche mit viel Fußball und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tobi.